Profil Podcasts.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Intercont Wien, Wiens ältesten internationalen Hotel. War immer ein Ort der Begegnung, ein Ort des Diskurses. Club 20 und Profil veranstalten seit Jahren zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen Veranstaltungen, wo wir die Öffentlichkeit einladen, zu volkswirtschaftlichen Themen und natürlich auch zu Themen, die die Stadt Wien betreffen. Und dieses Thema heute, die Wahl des Bürgermeisters, des Landtages der Stadt Wien, ist wohl eines der wichtigsten Themen, das uns betrifft. Wir wünschen uns heute, dass wir nicht über Corona ausschließlich sprechen, sondern wie wir aus dieser wohl größten Krise, die dieses Land, diese Welt nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat, wieder rauskommen. Wir wünschen uns, dass der Herr Finanzminister mit dem Herrn Bürgermeister diskutiert, wie wir aus Wien die größte Universitätsstadt machen Europas, um hier Leute herzubringen, Investitionen herzubringen und Studenten herzubringen. Wir wollen wissen, wie der Konferenzstandort, der Tourismus von Wien gestärkt wird, wie wir den Leuten, die hier im Hotel Sacher, die Arbeitsplätze verloren haben, wieder eine Zukunft geben können. Und wir wollen wissen, welche Infrastrukturprojekte in Wien gestartet werden, um die Wirtschaft anzukurbeln, die Leute zum Investieren zu bringen und wieder positiv zu denken. Wir, der Wiener Eislaufverein, das Konzerthaus und das Intercont wären bereit, hier 250 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, wenn dieses Projekt nicht mehr Teil des politischen Diskurses ist. Das wünschen wir uns auch. Und so dürfen wir herzlich begrüßen den Herrn Bürgermeister der Stadt Wien, Michael Ludwig, die Frau Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, den Herrn Finanzminister Gernot Blümel, Herrn Dominik Knepp und den Kandidaten der NEOS Christoph Wiederkehr und natürlich die Leitung vom Profil. Danke und schönen Abend und schöne Diskussion.
Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, so viele Menschen hier bei einer Veranstaltung zu sehen. Ich kann mich nicht erinnern, in den letzten 8 Monaten bei einer Veranstaltung gewesen zu sein, wo so viele Menschen waren. Lieber Michael Theuner, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Michael Theuner ist, wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen wissen, nicht nur Eigentümer des Intercont und damit ein Projektbetreiber, über das Projekt sprach er eben, sondern ein Industrieller von Warta auf und abwärts. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke auch der Direktorin des Hotels, die immer eine wunderbare Gastgeberin ist. Ich weiß, wie schwierig es ist für den Tourismus in Wien und wir werden, so wie der Michael gesagt hat, heute auch sicherlich darüber sprechen. Michael Theuner hat uns abgenommen, über die Menschen hier am Podium vorzustellen. Es ist erst die zweite oder eine von zwei Elefantenrunden und ich mache jetzt nicht den Scherz mit dem Baby-Elefanten, das habe ich doch gemacht, aber es ist eine von bisher zwei Elefantenrunden zur Wien-Wahl und ich freue mich außerordentlich, dass alle Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, die wir eingeladen, gekommen sind. Der 6. Sessel war ein Irrtum, ich schwöre es, wir haben...
Wir tun uns auch mit dem Ziel.
Ich war mal Wirtschaftsjournalist, aber das ist offensichtlich sehr lange her. Zum Ablauf. Wir werden versuchen, hier eine knappe Stunde am Podium zu diskutieren. Eigentlich drei Blöcke mit, wir werden die Frau Vizebürgermeisterin und die Herren am Podium bitten, jeweils nicht mehr als 2 oder 3 Minuten zu sprechen, dann eine kurze Replikrunde, das Ganze dreimal. Und dann gibt es die Möglichkeit für Q&As, also Fragen und Antworten, mit Mikrofon, mit Handmikrofonen. Das Gespräch heute wird über Facebook gestreamt, wird auf Profil.at und anderen Plattformen abrufbar sein. Normalerweise sagt man dann in so einem Zusammenhang, auch wenn Fotografinnen und Fotografen dabei sind, passen Sie auf, wer knapp neben Ihnen sitzt, vielleicht wollen Sie nicht, dass das veröffentlicht wird. In Corona-Zeiten spielt das eine geringere Rolle, nachdem der Abstand so groß ist, dass niemand irgendetwas vermuten könnte. Ein Satz vom Corona-Beauftragten, den es eigentlich nicht gibt, am Ende der Diskussion werden wir zunächst vom Podium verschwinden und dann wird jemand Sie bitten, in bestimmter Reihenfolge den Saal mit Maske natürlich zu verlassen. Ich glaube, das waren die Formalitäten. Ja. Eva Linsinger, Michael Theuner hat gesagt, die Leitung des Profils. Eva Linsinger leitet bekanntlich das größte Ressort im Profil, das Österreich-Ressort, also das Innenpolitik- und Chronik-Ressort. Und ich übergebe an dich.
Und ich beginne gleich mit den Inhalten. Wir haben uns drei inhaltliche Blöcke vorgenommen. Der erste, daran kommt man nicht vorbei, Corona. Wien ist, zumindest Michael Ludwig findet das gut, eine rote Stadt, steht aber im Moment auf roten Listen, ist ein Risikogebiet, ist ein Corona-Risikogebiet. Es gibt viel Kritik, auch von Seiten der Bundesregierung, was in Wien möglicherweise falsch rennt, wie viele Tests gibt es, dauern die zu lange, etc. etc. Wir beginnen, in dem Fall von mir aus gesehen, ganz rechts außen mit dem Herrn Wiederkehr. Corona, was läuft in Wien schief? Was sollte besser gemacht werden? Wo sehen Sie die Defizite oder ist das alles eigentlich nur ungerecht und ist das nur dem Wahlkampf geschuldet?
Vielen Dank und schönen guten Abend. Ich freue mich, dass die Veranstaltung stattfinden kann, weil so selbstverständlich ist es auch nicht. Ich habe mich letzte Woche auch noch gefragt, klappt es oder klappt es nicht? Und allein, dass ich mich das schon gefragt habe, zeigt, dass die Zeit schwierig ist und vor allem, dass die Bürgerinnen und Bürger sich nicht darauf verlassen können, erstens, welche Regeln gelten und zweitens, was in den nächsten Tagen und Wochen auch passieren wird von Seiten der Regierung. Und ich sehe sehr, sehr viele Defizite im Corona-Management. Ich sehe das Corona-Management in vielen Bereichen als gescheitert an, sowohl von der Stadtregierung als auch der Bundesregierung. Und das ist deshalb schade, weil wir die erste Welle gesundheitspolitisch recht gut überstanden haben. Auch in Wien im Vergleich zu anderen Städten haben wir es gut hinbekommen. Nur dann wurde geschlafen. Und über den Sommer wurden die Aufgaben, die getan werden hätten müssen, nicht erledigt. Und jetzt stehen wir da innerhalb von Europa, sind auf der roten Liste von Deutschland, von der Schweiz, viele andere Länder diskutieren auch darüber und es ist ein großer Schaden auch für Wien. Und warum wurde im Sommer nichts getan, das frage ich mich bis heute, weil es war offensichtlich, was getan werden hätte müssen. Die WHO hat empfohlen, dass für eine Stadt wie Wien ca. 700 Contact Tracer auch notwendig wären, um Kontakte nachzuverfolgen, die jemanden infiziert haben. Und in Wien ist es de facto nicht mehr möglich, Kontakte nachzuvollziehen, weil es da viel zu wenig Personal gibt. Jeden zweiten Fall kann man nicht mehr nachverfolgen. Ich bekomme Fälle von Betroffenen, die Information bekommen, auch von 40, 50, dass sie eigentlich gar nicht mehr versuchen herauszufinden, wen man noch hätte anstecken können, weil die Kapazitäten nicht mehr da sind. Hier hat man den Sommer verschlafen. Im Sommer hätte man Kapazitäten schaffen müssen, sowohl fürs Contact Tracing als auch fürs Testen. Die Testungen dauern viel zu lange. Erst heute wieder ein Kindergarten, der mir berichtet hat, dass sie vom Verdachtsfall bis zur Testung 7 Tage gewartet haben. 7 Tage der Unsicherheit für alle Betroffenen, für die Eltern, für die Pädagoginnen und Pädagogen, die fühlen sich im Stich gelassen. Und die Bescheide, die werden dann oft erst die Woche danach ausgestellt. Die Bescheide auf Absonderung zum Beispiel, in diesem Fall des Kindergartens, wurde Bescheid auf Absonderung erst dann ausgestellt, als die Personen wieder gesund waren. Wir sehen Missmanagement im Corona in der Stadtregierung und auch auf Bundesebene, weil die Corona-Ampel, die hätte Klarheit schaffen sollen. Eine Ampel bringt nur dann etwas, wenn er Übersichtlichkeit bringt. Und die Corona-Ampel hat nicht Ordnung gebracht, sondern hat komplettes Chaos verursacht. Weil die Grundidee war, nach objektiven Kriterien wird Infektionsrisiko bewertet und dann gibt es Maßnahmen. Aber jetzt kennt sich niemand mehr aus. Diese Corona-Ampel von der ursprünglichen Idee, die eigentlich gut war, die lebt so nicht mehr. Die wurde politisch zerstört, wegen einem parteipolitischen Hickhack, hier auch vom Bund mit Ländern. Und in dieser Corona-Kommission ging es vor allem um parteipolitische Interessen. Und das ist schade, weil jetzt in der Krise braucht es Klarheit und Geschwindigkeit. Wir müssen schnell testen, es braucht schnelle Ergebnisse und hier müssen Bund und Stadt gemeinsam arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Und das sehe ich jetzt leider viel zu sehr. Das Gegeneinander steht im Mittelpunkt.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja. Ich hätte eine Bitte, die nur auf den ersten Blick unhöflich klingt. Ich würde Sie bitten, den ganzen Applaus für den Schluss aufzuheben. Dann haben wir nämlich nicht diese Unterbrechung. Herr Blümel befindet sich von mir aus gesehen an einer Position, an der er nicht oft ist, nämlich ganz links außen.
Perspektivenfrage.
Natürlich, ich sage jetzt aus mir gesehen. Herr Blümel, es waren jetzt auch einige indirekte Vorwürfe an Sie als Regierungsmitglied im Bund. Was davon ist politisches Hickhack? Was sind Defizite in Wien in Sachen Corona?
Ganz prinzipiell, diese Corona-Pandemie ist sicherlich die größte Herausforderung, die wir politisch in Österreich in den letzten Jahrzehnten zu stemmen gehabt haben. Egal auf welcher politischen Ebene. Und ich gestehe jedem politisch Verantwortlichen zu, dass er versucht, aus seiner Sicht das Bestmögliche zu machen. Ich glaube, das macht sowohl der Herr Ludwig, die Frau Hebein, wie in der Bundesregierung. Es gibt nur, glaube ich, unterschiedliche Ansätze, die wir auch verfolgt haben. Ich kann mich erinnern, im Frühjahr, als noch sehr unsicher war, wie geht man mit dem Virus um, haben wir schneller und härtere Maßnahmen gesetzt, als das bei manchen internationalen Ländern üblich war. Und wir haben es dadurch geschafft, dass wir besser durch diese Krise kommen als andere Länder. Die Priorität war, Menschenleben zu retten. Wir haben danach auch ein Hilfspaket aufgesetzt, von dem auch Wien massiv profitiert. Circa 2 Milliarden Euro sind an Kurzarbeitsanträgen aus Wien beantragt worden. Bei der Investitionsprämie jetzt sind Investitionen im Wert von 1,3 Milliarden Euro aus Wien gehebelt worden. Vom Härtefallfonds 150 Millionen Euro nach Wien. Das kann man jetzt fortsetzen. Alles, damit man die volkswirtschaftlichen Effekte möglichst reduziert, dass wir Unternehmen besser durch diese Krise bekommen und auch mehr Arbeitsplätze erhalten. Jetzt haben wir eine herausfordernde Situation, weil die Zahlen wieder steigen. Es gibt Reisewarnungen von verschiedenen Ländern, explizit auch für Wien und manche auch Innsbruck, aber leider explizit für Wien. Und das ist ein doppelter Schaden, weil die Stadt war massiv getroffen, auch im Sommer, von den ausbleibenden Touristen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt gemeinsam alles Mögliche versuchen, damit wir von dieser roten Liste wieder herunterkommen. Ich plädiere also dafür, dass wir in Wien auch denselben Schritt gehen wie andere Bundesländer, die sehr vom Tourismus abhängig sind, nämlich dass wir die Sperrstunde vorverlegen. Ich weiß, das ist ein schmerzhafter Eingriff. Jeder geht gern länger fort, wenn er mal Zeit hat. Aber ich glaube, jetzt ist es wichtig, das zu tun. Wir wissen, dass gerade im Nachtleben die Infektionen sich massiv verbreiten. Und wir haben jetzt noch die kleine Chance, dass, wenn wir diese Reisewarnung wegbekommen, dass wir vielleicht noch die Wintersaison für die Stadt halbwegs rüberkriegen. Viele Geschäfte machen einen Großteil ihres Umsatzes in der Vorweihnachtszeit. Wenn uns die wegbricht, wird es noch viel mehr Arbeitslosigkeit geben und viel mehr Geschäfte, die Probleme haben. Deswegen, glaube ich, müssen wir diese Maßnahmen, zum Beispiel Sperrstunde vorverlegen, jetzt umsetzen, gemeinsam, damit wir besser durch die Krise kommen.
Vielen Dank. Der Salzburger Landeshauptmann hat prophezeit, dass das, was Sie hier fordern, ohnehin passieren wird, dass nämlich alle Regeln, die inzwischen in Vorarlberg, Tirol und in Salzburg gelten, sehr bald auch in Wien gelten werden.
Ich glaube, das auch. Man soll es nur fragen, mich, warum man wartet.
Herr Nepp, Sie tun sich einerseits leicht, andererseits schwerer. Sie tun sich schwerer, weil die Umfragewerte jetzt nicht unbedingt in der Relation zur letzten Wahl stehen, wie sie beim Herrn Finanzminister liegen. Umgekehrt tun Sie sich leichter, dass Sie die FPÖ nicht in der Regierungsverantwortung im Bund ist. Corona, läuft alles gut, läuft alles schlecht? Und vorab, die Antwort wissen wir schon, weil wir wissen, wie die Haltung der FPÖ dazu ist, sollen die Sperrstunde und andere Regelungen gemäß diesen drei Bundesländern auch in Wien verändert werden?
Also erstens, es gibt nicht nur Regierungsverantwortung, sondern natürlich auch Verantwortung in der Opposition, nämlich Fehlentwicklungen auch schonungslos aufzuzeigen. Und ich finde es ja wirklich nur interessant, wie es hier ein Hin- und Herschieben gibt der Verantwortung, weil man jetzt vor einem Riesenschlamassel steht. Im Bund heißt es, Wien ist schuld. In Wien, der Bürgermeister sagt wieder, der Bund ist schuld. Und im Endeffekt hat alles damit begonnen, dass gemeinsam, nämlich mit Bund und Land, eine Corona-Ampel eingeführt wurde, die skurril ist, die absurd ist, die auch keine rechtliche Grundlage besitzt und schon gar nicht mit wissenschaftlichen Testergebnissen man vergleichen kann, eine Region mit der anderen. Und es gab den Wunsch, zuerst von der Bundesregierung, diese Corona-Ampel auf Orange zu setzen. Der Bürgermeister ist gefolgt und auch der Stadtrat Hacker hat dann gesagt, wir brauchen unbedingt die orange Ampel in Wien. Und jetzt stehen wir einfach vor diesem gesamten Chaos. Weil was bedeutet in dem Fall Orange? Ich kann es so selber sagen, von meinen Kindern, die ja in die Schule gehen. Es gibt ein Schulchaos, wo ja, es wild durchgetestet wird bei den Kindern, ohne irgendeinem Ergebnis im Sinne von, dass man nur kranke Kinder testet. Es werden mal grundsätzlich alle getestet. Kinder werden nach Hause geschickt. Mütter, und das betrifft meistens Mütter, müssen dann zu Hause bleiben bei den Kindern. Das
ist ein bisschen schwierig, wenn man testet, nur kranke Kinder zu testen. Man weiß ja nicht, ob sie krank sind oder nicht, Verzeihung.
Nein, aber es gibt symptomatische und asymptomatische Erkrankungen, und wichtig sind, dass die symptomatischen erkrankten Kinder dann getestet werden und dass die dann natürlich dann auch zu Hause bleiben und separiert werden, weil es bringt jetzt nicht einfach wild durchzutesten. Und diese gesamte orange Ampel hat eben hier viel Chaos verursacht. Und wenn der Herr Blümel meint, dass es jetzt Reisewarnungen gibt und wir auf der roten Liste stehen international, ja, ist das auch eine direkte Folge davon. Und das bedeutet auch wirtschaftliche Einbußen. Eigentlich ist diese orange Ampel der Todesstoß eigentlich von Bürgermeister Ludwig und von Herrn Blümel für die Stadtwirtschaft, nämlich besonders für die Gastronomie, für die Stadthotellerie. Weil wir sehen es ja jetzt schon, das Hotel Sacher hat mehr oder weniger viele entlassen müssen, viele kleine Kaffeehäuser müssen schließen, weil einfach der Konsum einbricht. Und das ist keine vernünftige Entgegnung zu diesem Coronavirus, wo ich sage, ja, Risikogruppen gehören geschützt. Das heißt ältere Menschen, das heißt multimorbide Menschen, heißt Pflegeeinrichtungen, heißt Spitäler, heißt Seniorenheime. Ja, selbstverständlich muss man diese Gruppen schützen. Aber der Rest soll in eine Normalität wieder zurückkehren, wo es wieder Konsum gibt, wo man wieder auch Spaß hat, in ein Geschäft zu gehen und einzukaufen und wo man auch noch gemütlich im Schanigarten sein, und jetzt hatten wir schönes Wetter, sein Bier genießen kann, ohne dass man hier einen gewissen Maskenzwang unterliegt.
Vielen Dank. Spieltheoretisch ist das hier auf der Bühne ja irgendwie, nicht nur irgendwie, sondern wirklich spannend, weil wenn ich jetzt die Frau Vizebürgermeister anspreche, Sie sind wiederum in der Position, sowohl in Wien wie auch Ihre Partei in der Regierung in der Verantwortung zu sein. Und ich habe jetzt kurz überlegt, ist das jetzt eine schwierigere eine Position oder ist es eine einfachere? Ich habe für mich keine Antwort gefunden. Bitte, Frau Hebein.
Ja, zunächst einmal auch schönen guten Abend von meiner Seite. Corona ist tatsächlich eine Herausforderung, weil wir permanent dazulernen, weil wir alle keine Virologen sind und ich finde, Politiker sollten auch nicht so tun, als ob. Das, was ich gut verstehe, ist die Verunsicherung, die jetzt herrscht, auch teilweise Verärgerung, wenn ich so an Gespräche denke mit Müttern in Kindergarten oder in Schulen in den letzten Tagen, weil es tatsächlich unklar ist, welche Regeln gelten, wie lange brauchen die Testergebnisse, wie geht es weiter, das kann ich gut nachvollziehen. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt zu einem Punkt kommen, wo wir wieder für Sicherheit in der Bevölkerung sorgen und tatsächlich das Hickhack, wer ist schuld und wer trägt die Verantwortung und wer hätte, sollte, warati, tadati, beenden. Dazu ist die Situation zu ernst. Wir wissen alle, wir werden es nur gemeinsam schaffen. Wien alleine wird es nicht schaffen und auch die Bundesregierung alleine nicht. Was heißt das konkret? Erstens, ich finde es enorm wichtig, dass wir jetzt, also spät, aber jetzt für viel mehr Personal sorgen in Wien, damit alles rascher erfolgt. Das Zweite, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass am Montag der Beschluss gefasst worden ist, zwischen ÖVP, SPÖ und Grünen auf Bundesebene eine Einigung über die Maßnahmen, die jetzt dringend notwendig sind, auf Empfehlung der Experten, Expertinnen, dass man jetzt mit einer Stimme spricht und für Sicherheit auch in der Bevölkerung sorgt. Und das Dritte, vielleicht ende ich auch jetzt einmal positiv, es gibt tatsächlich eine Perspektive und die Perspektive lautet eine Impfung im nächsten Jahr. Und bis dahin, glaube ich, ist es sehr, sehr notwendig, dass wir alle vor allem in Wien, das haben wir schon einmal so gut geschaffen, die wichtigen Maßnahmen des Mund-Nasen-Schutzes, der Abstandregelung, des Händewaschens, alle miteinander berücksichtigen, weil das wissen wir jetzt, das sind die sinnvollsten Maßnahmen. Zur Wirtschaftspolitik noch ein ganz wichtiger Punkt.
Machen wir ohnehin die nächste.
Ja, nur einen Punkt noch, weil ich gerade ein Gespräch geführt habe mit ein paar Minuten draußen vor der Tür, mit einer Frau, die gemeint hat, um Himmels Willen, da sind Existenzen bedroht. Da krachen gerade Existenzen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass die Hilfen, die wir in Wien beschlossen haben, jetzt das dritte Covid-Maßnahmenpaket, rasch bei den Menschen ankommt, von Lehrlingen bis zur Hotellerie, bis zum Tourismus, bis zu den langzeitarbeitslosen Menschen, aber auch die Unterstützung seitens des Bundes auch wirklich bei den Menschen ankommt. Wir haben eine vielfältige Wirtschaft. Es gibt noch immer viele, die sagen, das Geld kommt nicht an. Herr Blümel, da sind Sie gefordert, weil je rascher wir jetzt helfen, desto mehr helfen wir doppelt, wenn Sie so wollen. Dann schaffen wir es.
Der Blümel kann natürlich dann darauf antworten, aber zuerst kommt der Herr Bürgermeister dran. Es ist nicht Ihr erster Wahlkampf in Wien, aber es ist Ihr erster Wahlkampf als Spitzenkandidat der SPÖ und als Bürgermeister. So haben Sie sich ihn wohl mutmaßlich nicht vorgestellt, weil der Wahlkampf doch sehr eingeschränkt ist. Ich habe es zuerst schon gesagt, logischerweise als SPÖ-Spitzenmann mögen Sie gern, wenn Wien rot ist, aber nicht, wenn es auf roten Listen steht. Was ist denn an den Vorwürfen, die wir jetzt gehört haben, dran? Wie groß ist das Chaos in Wien? Und konkrete Nachfrage, sind Sie für eine Vorverlegung der Sperrstunde?
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch sehr, dass wir in so einer Runde zusammenkommen können. Sie haben völlig recht, Frau Linsinger. Es gibt wenig Gelegenheiten, in diesem Wahlkampf mit Wählerinnen und Wählern zusammenzukommen. Es ist ein Wahlkampf, der sich im Wesentlichen über Medien ereignet. Viele Veranstaltungsformate, die üblicherweise von politischen Parteien und Politikerinnen und Politikern wahrgenommen werden, sind aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich. Großveranstaltungen, Hausbesuche, vieles andere mehr. Von daher bin ich sehr erfreut, dass wir zusammenkommen und wir Gelegenheit haben, auch unsere Meinungen auszutauschen, wie das in einer Demokratie auch üblich sein sollte. Zu Ihrer konkreten Frage, ich möchte vielleicht noch den Bogen zurückspannen an den Beginn der Krise. Ich habe am 27. Jänner, gleich wie wir wahrgenommen haben, dass das ein internationales Problem werden könnte, das Coronavirus, einen Krisenstab, einen medizinischen Krisenstab in Wien eingerichtet, damit Expertinnen und Experten die politischen Entscheidungen begleiten. Denn ich halte es für wichtig und es wurde auch gesagt, dass jene, die auch mit Viruserkrankungen umgehen können, auch Vorschläge machen können, um dann politische Entscheidungen treffen zu können. Und wir haben sehr schnell bemerkt, dass es neben den medizinischen Herausforderungen auch sehr viele psychosoziale Themen gibt. Durch die Maßnahmen, die gesetzt worden sind, sind die Menschen ja angehalten worden, zu Hause zu bleiben. Es hat völlig neue gruppendynamischen Prozesse gegeben, innerhalb der Familien, auch innerhalb verschiedenster Gruppen. Und auch das wollten wir begleiten. Ich erwähne das deshalb, weil wir uns immer sehr stark fokussieren auf einige Erscheinungen und eigentlich übersehen, dass die Gesamtsituation viel breiter zu sehen ist und viel breitere Auswirkungen hat. Und mir war wichtig als Bürgermeister, dass wir von Beginn an auf jene achten, die besonders betroffen sind vom Virus. Das Virus kann ja überall einschlagen. Es hat nur verheerende Auswirkungen, vor allem bei der älteren Generation. Und wir haben deshalb in Wien sehr schnell Zugangsbeschränkungen eingeführt zu Spitälern, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Pensionistenwohnhäusern, weil wir gesehen haben, in anderen Ländern hat das Virus verheerende Wirkungen, vor allem bei den Menschen, die 65, 70, 80 und älter sind. Und von daher haben wir gewusst, das ist natürlich eine starke Einschränkung auch der persönlichen Freiheit, aber wir haben von Beginn an verhindert, dass wir so wie andere Länder, andere Großstädte, Hunderte, in manchen Fällen Tausende Todesopfer zu verzeichnen gehabt haben. Aber wir haben dann sehr schnell bemerkt, dass das alleine nicht ausreicht und wir haben gemeinsam mit der Ärztekammer, mit dem Ärztefunkdienst, mit der Notrufnummer 1450 die Möglichkeit geschaffen, nicht in die Spitäler, nicht in die kritische Infrastruktur zu kommen, sondern zu Hause betreut zu werden. Das hat so fairerweise in unterschiedlicher Art und Weise funktioniert. Wir haben am Beginn 30 Personen gehabt, die dort gearbeitet haben. Von einem Tag auf den anderen haben wir das aufgestockt auf 300 Personen, die dort arbeiten. Mittlerweile hat sich das fast verdoppelt. Das ist natürlich auch verbunden gewesen mit dem starken Wunsch vieler Menschen, sich testen zu lassen und auch das Gefühl gehabt haben, Symptome zu haben. Und wir haben ja am Beginn nicht genau gewusst, ab welchem Zeitpunkt man testen soll und wie viel Testmaterial überhaupt zur Verfügung steht. Manche können sich noch erinnern an die Vorgabe, die damals gegeben worden ist, testen, 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 testen wird zur Chefsache, vieles andere mehr. In Wirklichkeit waren wir in den Bundesländern und in den Städten sehr gefordert. Und ich bin der Meinung, wir können diese Herausforderungen im Gesundheitsbereich, aber auch die Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort, auf den Arbeitsmarkt, nur gemeinsam lösen. Und Sie haben von mir keine kritischen Anmerkungen in der gesamten Entwicklung gehört, was auch die Maßnahmen der Bundesregierung betroffen hat. Und wir hätten viel zu sagen gehabt als Stadt Wien. Denn uns war klar, dass die Verordnungen, die erlassen worden sind, nicht immer auf einer rechtlichen Grundlage getroffen sind. Vieles, ich möchte mich da gar nicht verbreiten. Wir haben das nicht gemacht, weil ich der Meinung bin, dass in einer so schwierigen Situation alle zusammenhalten sollten. Nicht nur die politisch Verantwortlichen, die Sozialpartner, alle, die in der Öffentlichkeit auch Vertrauen erwecken können. Und von daher ist jetzt wichtig, dass wir den nächsten Schritt gehen. Und wir haben beispielsweise in Wien mit dem sogenannten Gurgeltest oder genauer gesagt die Entnahme der Proben durch Gurgeln, die dann getestet werden, einen wesentlichen Schritt gemacht. Die Frau Dr. Födinger und ihr Team, die das entwickelt haben, haben das aufgrund auch der finanziellen Unterstützung der Stadt Wien machen können und wir haben das jetzt exportiert in viele andere Länder. Wir werden morgen eine zweite große Teststraße eröffnen in Wien am Parkplatz bei der Floridsdorfer Brücke. Das wird auch eine Entlastung sein. Im 21. Bezirk, richtig. Und wird eine starke Entlastung sein zur Teststrecke neben dem Stadion, wo sich Menschen, die Symptome haben, sich über 1450 anmelden können, testen lassen und dass wir die Testzeiten stark zurückfahren können, also kürzer gestalten können und auch die Ergebnisse schneller präsentieren. Und wir arbeiten jetzt sehr hart dran, auch mit der Frau Dr. Födinger, dass wir einen Test entwickeln für Kindergartenkinder, denn der Gurgeltest funktioniert wunderbar bei Erwachsenen, bei Schulkindern. Kindergartenkinder können aber nicht gurgeln. Jetzt sind wir dabei, einen neuen Test zu entwickeln, damit wir auch in diesem Bereich schneller und effizienter testen können. Dass das gut funktionieren kann, auch zwischen der Stadt Wien und dem Bund, haben wir gestern gezeigt. Der Gesundheitsstandort Hacker hat gemeinsam mit dem Bildungsminister Fassmann mobile Teams präsentiert, die auch vor Ort bei den Schulen tätig sind, weil wir wissen, dass gerade jetzt beim Schulbeginn auch in der Phase, wo jetzt die kühlere Jahreszeit kommt, wo zu unterscheiden ist zwischen der normalen Influenza, der normalen Grippe und dem Coronavirus, dass man da sehr schnell in den Schulen präsent sein muss. Und ich hoffe sehr, dass das gemeinsam mit den Schulen vor Ort dann so funktioniert, dass wir die Schulleitungen entlasten können, die Lehrerinnen und Lehrer entlasten können und mehr Sicherheit für die Eltern schaffen können.
Wunderbar.
Sie hatten jetzt ein bisschen mehr Redezeit, aber konkret 22 Uhr oder nicht?
Wie dieser Vorschlag gekommen ist, ganz, haben ganz wir gerade, jetzt im Augenblick sehe ich keine Notwendigkeit und wir sind in Wien im Verbund mit 5 anderen Bundesländern.
Mhm. Okay. Ganz kurze Replikrunde, Herr Wiederkehr.
Ja. Der Herr Bürgermeister Ludwig hat jetzt gelobt, dass es gestern eine Pressekonferenz gab zwischen Minister Fassmann und der Stadt Wien, wie man mit Testungen umgeht. Ich denke mir, das ist keine Sensation. Pressekonferenzen gab es auf jeden Fall genug über die letzten Wochen und Monate. Eher zu viel, nur an den Handlungen hat es gefehlt. Und dass der Schulbeginn schwierig wird, war über den ganzen Sommer an über klar. Und man hat es verabsäumt, sich auf den Schulbeginn vorzubereiten. Und jetzt kündigt man groß an, es wird Gurgeltests an Schulen geben. Allgemein verfügbar sind sie seit 2 Monaten. Es wurde in vielen Bereichen viel zu spät gehandelt. Und es war das Versäumnis auch des Corona-Managements in der Stadtregierung. Und einen Punkt möchte ich noch ansprechen, ganz kurz, nämlich was heute im Parlament beschlossen wurde, was die Frau Hebern gelobt hat, ist alles andere als zu loben. Dieses Gesetz, was eine massive Einschränkung auch in Freiheitsrechte bedeutet, wo ein Herr Minister Anschober auf Eigenregie einen zweiten Lockdown auch erlassen kann, ohne das Parlament einzuschalten. Da werden Grund- und Freiheitsrechte kurz, mit Füßen getreten.
Ja, danke.
Und es ist höchst problematisch, dass da die Grünen das auch loben, halte ich für höchst fragwürdig aus rechtsstaatlicher Perspektive.
Da wird es wieder eine Replik auf die Replik geben wahrscheinlich.
Jetzt gibt es eine. Und dann Birgit Hebein.
Ja. Na, dann
Genau.
Christoph Wiederkehr. Ja, also.
Danke. Zwei kurze Repliken. Eine auf die Frau Hebein, weil sie gemeint hat, dass mit den Ankommen der Hilfen nur ein paar Zahlen, der heutige Status. Aus Kurzarbeit Töpfen ist für Wien beantragt worden 2 Milliarden Euro. Insgesamt sind von Wiener Unternehmen Anträge für Steuerstundungen von 2,5 Milliarden Euro genehmigt worden. Von Härtefallfonds sind 150 Millionen Euro nach Wien geflossen. Fixkostenzuschuss 1, 7.000 Unternehmen beantragt, 100 Millionen geflossen. Wir kämpfen gerade dafür, dass auch der Fixkostenzuschuss 2 genehmigt wird. Hotel Sache ist angesprochen worden, der kämpft da mit uns gemeinsam, weil es einfach noch zu wenig ist. Und wir haben auch aus dem Gemeindepaket 1 Milliarde Euro für alle Gemeinden zur Verfügung gestellt. Für Wien 238 Millionen Euro. Wien hat nur noch nichts beantragt. Alle anderen Bundesländer haben bereits, wo wir Projekte zu 50% mitfinanzieren. Also bitte da auch schnell beantragen, dann kann das Geld auch fließen. Zum Herrn Ludwig vielleicht nur zwei Aspekte, weil er auch gemeint hat, es hätte zu Beginn keine Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung aus der Stadt Wien gegeben. Nur ehrlicherweise stimmt das nicht ganz, weil der Herr Stadtrat Hacker hat im März noch gemeint, das sind lustige Cowboy-Aktionen da, Schulen zu schließen oder so, hysterische Ärzte hat er gemeint. Der Herr Ludwig selbst hat noch gemeint, am Höhepunkt der Infektion, man muss jetzt die Parks öffnen. Also genau das Gegenteil von dem, was eigentlich damals notwendig war, um die Infektion einzudämmen.
Ihre Meinung.
Und das mit der Sperrstunde 22 Uhr.
Aber wir können gerne jetzt Vergangenheitsbewältigung betreiben. Da kann ich Ihnen viel erzählen über die Bundesregierung.
Absolut.
Aber ich glaube, wir haben uns beschlossen, dass wir versuchen, gemeinsam das Coronavirus und die Auswirkungen zu besiegen. Absolut. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihnen
viel über die Bundesregierung. Ich wollte nur korrigieren, dass es keine Kritik gab.
Ach so.
Und was die Sperrstunde-Vorverlegung betrifft, nun die anderen Bundesländer, die Sie angesprochen haben, für die gibt es keine Reisewarnung. Das ist genau der Unterschied. Für Wien gibt es halt eine Reisewarnung und das hindert natürlich viele Touristen zu kommen. Da werden Buchungen storniert und abgesagt und gerade in Wien wäre es deswegen wichtig, diese Maßnahme auch zu setzen.
Vielen Dank. Jetzt Dominik Knepp. Ich glaube, ihr habt irrtümlich vorhin Christoph Wiederkehr gesagt, der aber schon dran war, bitte.
Ich mache auch ganz gern. Ich mag nur kurz replizieren auf dieses ja eigentlich Selbstlob vom Herrn Blümel und wie toll nicht alles beantragt werden kann und wie viele Milliarden es da angeblich gibt. Ich kann selber nur sagen, Sie wissen es auch, wir haben ein Familienunternehmen mit 21 Mitarbeitern, für die man natürlich verantwortlich ist. Und das, was Sie verursacht haben, Herr Blümel, ist ein totales Chaos. Ja, Sie haben versprochen, und ich bleibe dabei, das sind die zwei größten PR-Lügen, die Sie jemals aufgetischt haben. Wer schnell hilft, hilft doppelt und koste es, was es wolle. Denn im Endeffekt, diese 50 Milliarden, die Sie hier immer anpreisen, sind nie angekommen bei den Unternehmen.
Haben Sie keinen Anspruch genommen? Keine Kurzarbeit, angekommen. Nichts?
Kurzarbeit, wissen Sie, wie oft Sie selbst
die Kurzarbeit umändern
müssen?
Haben Sie es beantragt oder nicht?
Ja oder nein? Wissen Sie, wie oft, Herr Blümel, lassen Sie mal ausreden, werden Sie immer gleich nervös, wenn man Ihre Fehler aufzeigt. Es ist so, Kurzarbeit, Herr Blümel, ja, wurde dreimal novelliert, bis es endlich geklappt hat, weil es nicht machbar war.
Aber Sie haben es beantragt.
Selbstverständlich hat man es dann beantragt, aber wissen Sie, wie viele Unternehmen inzwischen schon Mitarbeiter kündigen mussten? Wissen Sie, wie viele Arbeitslose da draußen auf ihre Kappe gehen, weil sie einfach zu spät und falsch reagiert haben? Und wenn Sie sich jetzt ausreden und sagen, der Fixkostenzuschuss 2, ja, die EU zahlt nicht aus, jetzt wissen wir es eh. Nachdem die EU das mitgeteilt hat, haben Sie das Formular falsch ausgefüllt und deswegen gibt es keinen Fixkostenzuschuss. Also jetzt sich selbst dauernd hier zu loben und zu sagen, es läuft alles so gut, dann verschanzen Sie sich nicht in dem Finanzministerium in dieser Tintenburg, sondern gehen Sie einmal raus zu den Menschen und reden Sie mit denen. Ja, kein Unternehmer gibt absichtlich Mitarbeiter frei, kein Unternehmer kündigt absichtlich Leute.
Nein, bitte auch kurz, das ist nur die Replikrunde.
Nein, es ist immer nur das Gleiche, ja, dieses Selbstlob ständig, was alles gemacht wurde. Ich kann aus der Realität sprechen, weil ich da auch selbst betroffen bin durch unser Familienunternehmen. Es kommt das Geld einfach nicht an oder es kommt einfach viel zu spät an.
Man merkt auch, ÖVP und FPÖ rittern teils um dieselben Wähler, Wählerinnen und versuchen da Punkte zu machen. Frau Vizebürgermeisterin.
Verraten von der
ÖVP. Ja, dieses Rittern um dieselben Wähler, Wählerinnenstimmen erleben wir öfters auch, was Moria anlangt. Wir können dann auch Platz tauschen, Sie können dann direkt gegeneinander sprechen. Aber das Wesentliche, worauf ich replizieren möchte, ist tatsächlich, da kann ich Sie nicht aus Ihrer Verantwortung nehmen, machen Sie es transparent. Sie haben da jetzt auf einen Zettel ein paar Zahlen hin geschmiert. Machen Sie transparent, welche Unternehmen in welcher Form unterstützt werden. Dann kann man nachvollziehen, ob die Gespräche, die ich führe, jetzt mit einem Bäcker bei mir um die Ecken, auch der Werkzeugmechaniker, der sagt, das Geld, ich habe beantragt, ich habe das Geld nicht erhalten. Ich brauche es dringend. Für mich ist es eine Überlebensfrage. Das ist einmal Punkt 1. Punkt 2, Fixkosten und EU. Ich weiß nicht, was für ein Kräftematch Sie sich da gegeben haben, wer mehr Muskel hat. Auch das, auch das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, rasche Hilfe ist jetzt notwendig, keine Spielchen. Und das Dritte ist mir schon sehr, sehr wichtig, weil es jetzt noch nicht genannt worden ist. Wir haben schon auch, und jetzt repliziere ich auf den Herrn Bürgermeister, wir haben schon auch Gruppen von Menschen, die kaum genannt werden, Gruppen von Menschen, die man kaum beachtet. Und das sind die Frauen. Es ist unglaublich, wie sehr und wie sehr die Belastung für die Frauen auch beim Lockdown war. Sie sind mehr von der Arbeitslosigkeit betroffen, mehr von der Teilzeit, müssen zu Hause alles mit den Kindern regeln, haben jetzt keinen Urlaub mehr, keinen Pflegeurlaub mehr. Auch da ist mir enorm wichtig, dass wir das mitdenken, sei es bei all den Maßnahmen, die wir jetzt an Qualifizierung, an Arbeitsstiftungen vereinbart haben, dass das auch bei den Frauen ankommt. Auch alles, was Homeoffice anlangt, hier braucht es Regeln. Die Frauen sind teilweise am Ende. Also insofern ist mir wahnsinnig wichtig, dass wir bei all dem, was wir jetzt auch überlegen, wie wir einen Aufbruch schaffen, auch einen wirtschaftlichen, hier gerade Frauen mitdenken, denken Sie an die Pfleger, Pflegerinnen, an die Kindergartenpädagoginnen. Ich weiß, das wollen, es ist nur eine Replik, aber ich will ernsthaft mit Ihnen über die 35-Stunden-Woche reden.
Nachdem Sie ohnehin dran sind, gebe ich auch diese Frage an Sie weiter. Wollen auch Sie ernsthaft über die 35-Stunden-Woche reden und über all die anderen Themen, die jetzt am Tapet sind?
Ja, Arbeitszeitverkürzung ist immer ein Thema, aber ich bin ein großer Fan der Sozialpartnerschaft und nicht nur dann, wenn es passt, sondern auch bei wichtigen, entscheidenden Fragen, die Arbeitswelt betreffend. Und Lohn- und Gehaltsangelegenheiten und Arbeitszeitfragen sind Sache der Sozialpartner. Und diese Forderung ist interessant, knapp vor einer Wien-Wahl. Wir haben aber erst vor wenigen Wochen ein gemeinsames Personalpaket in der Stadt Wien beschlossen, wo es darum gegangen ist, die Arbeitssituation der Beschäftigten der Stadt Wien zu verbessern. Das war Ergebnis einer sehr langen Verhandlungsrunde zwischen allen Beteiligten. Ich freue mich sehr, Frau Vizebürgermeisterin, dass wir das gemeinsam beschlossen haben, dass wenige Tage später dann eine weitreichendere Forderung kommt, ist in Ordnung, ist sicher auch mit dem Wahltermin in Verbindung zu bringen. Prinzipiell ist Arbeitszeitverkürzung immer ein wichtiges Thema. Ich bin nur der Meinung, das sollte auch branchenorientiert stattfinden. Wir haben in der Stadt Wien 250 verschiedene Berufsgruppen und es macht Sinn, dass wir in solchen Sozialpartnerverhandlungen immer auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten mit einfließen lassen. Und ich bin auch nicht sehr dafür, dass die Entwicklung im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft dann völlig auseinanderfallen. Also es sollte schon auch eine gemeinsame Entwicklungslinie geben. Die jetzige wirtschaftliche Situation ist eine, die uns sehr fordert, auch im finanziellen Bereich. Ich glaube, es ist noch nicht bei allen durchgedrungen, welche Auswirkungen im wirtschaftlichen Bereich noch auf uns zukommen. Das wird sicher noch Gegenstand
der Diskussion genau der nächste Block, sein. Bei dem Sie, Herr Bürgermeister, gleich als Erster drankommen.
Aber vielleicht nur schon die Anmerkung,
aber trotzdem dass auch kurze Nachfrage. Ich Suggestivfrage, ich verstehe Sie richtig, keine generelle 35-Stunden-Woche, sondern, so wie Sie eben gesagt haben, nach Branchen
spezifisch. Richtig, branchenweise Verhandlungen, je nach wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ich bin überzeugt, dass die Arbeitgebervertreter und die Gewerkschaften am besten wissen, gut, zu welchem Zeitpunkt sie welche Maßnahmen setzen können. Es gibt ja auch Branchen, die schon Arbeitszeitverkürzungen nicht nur gefordert, sondern durchgesetzt haben. Ich denke nur im Pflegebereich beispielsweise bei der letzten Kollektivvertragsrunde.
Zweiter Block, den wir etwas kürzer gestalten können, ich glaube auch ohne Replikrunde, da vieles davon hier schon angesprochen wurde, nämlich da steht Großwirtschaft drauf. -90% im Tourismus in Wien, vielleicht 80, vielleicht 90. Die Frage ist banal, aber natürlich wird sie hier unterschiedlich beantwortet werden, wer nämlich schuld ist. Klingt sehr banal. Man könnte sagen,
vielleicht ist die Stadt schuld, vielleicht ist der Bund schuld oder was vielleicht die naheliegende zumindest Teilantwort ist, Großstädte, besonders wenn die so einen großen Anteil der Bevölkerung am gesamten Bundesgebiet haben wie Wien, tun sich etwas schwerer, gerade im Bereich Tourismus als andere Städte. Wer ist schuld, Herr Bürgermeister?
Also ich würde nicht von Schuld in diesem Zusammenhang sprechen. Es hängt sehr stark auch von der Wirtschaftsstruktur zusammen. Und Sie haben schon einen Punkt anklingen lassen. Wir haben auch im Tourismus in Wien eine ganz andere Struktur jetzt als in den westlichen Bundesländern, die ja sehr stark vom Wintertourismus abhängig sind, während wir im Städtetourismus in Wien in den letzten Jahren sehr stark gesetzt haben auf Konferenz- und Kongresstourismus. Wir sind gemeinsam mit Paris in den letzten Jahren immer weltweit an der Spitze gestanden im Kongresstourismus. Das war deshalb interessant, weil jeder Tourist, jede Touristin in diesem Bereich 2 bis 3 Mal so viel Geld pro Tag ausgibt als unter Anführungszeichen normale Touristen. Und es ist eine wichtige Treiberbranche gewesen, nicht nur für die Kongressveranstalter, sondern auch für die Gastronomie, für die Hotellerie, auch bis hin zum Handel und anderen Wirtschaftszweigen. Aber wir sehen ja österreichweit, dass ja ganz andere Wirtschaftszweige ebenfalls große Probleme haben, wenn sie hören, dass große Industriebetriebe österreichweit, das hat mit Wien überhaupt nichts zu tun, in allen Bundesländern ankündigen, hunderte Menschen zu kündigen. Das heißt, es kommt auf uns eine ungeheure Welle zu. Und ich habe vor kurzem einen Experten von einem Kreditschutzverband gehört, der sagt, es gibt eigentlich unüblicherweise wenige Konkursfälle derzeit. Und er sagt, es hängt aus seiner Sicht damit zusammen, dass die Hilfsmaßnahmen der öffentlichen Hand manchen Betrieben jetzt hilft, noch über die Runden zu kommen, dass das aber nur temporär ist. Und er sagt, es wird Richtung Ende des Jahres nicht ein Sturm, sondern ein Tsunami über uns schwappen, was die wirtschaftlichen Auswirkungen betrifft, insbesondere auch auf den Arbeitsmarkt. Und ich glaube, auf das muss man sich einstellen. Und man muss jetzt auch schauen, dass wir finanzielle Ressourcen in einem ausreichenden Ausmaß haben, um dann auch helfen zu können. Das ist eine Herausforderung, die wir jetzt nicht in Wien, und ich würde sogar behaupten, nicht nur in Österreich stemmen können. Da brauchen wir auch gute Verhandlungspositionen auch innerhalb der Europäischen Union. Das ist auch der Grund, dass ich auch sofort mit dem Vertreter der Europäischen Kommission, Dr. Sellmayr, Kontakt aufgenommen habe, um darüber zu diskutieren, welche Möglichkeiten können wir haben, auch die Ressourcen der Europäischen Union anzusprechen. Da geht es wirklich um eine ganz schwierige Situation, die auf uns zukommt. Und von daher teile ich dieses parteipolitische Klebänkeln nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich alle an einem Strang ziehen und schauen, dass wir unsere Möglichkeiten bündeln, fokussieren auf diese Entwicklung. Und neben den Auswirkungen im Gesundheitsbereich, und da bin ich aber stolz, Bürgermeister einer Stadt zu sein mit einem gut funktionierenden Gesundheitswesen. Und das ist deshalb, weil wir sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich haben. Keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich die Situation in anderen Metropolen anschaut. Aber wir müssen sehen, welche Auswirkungen es auf die Wirtschaft und auf den Arbeitsmarkt geben wird.
Vielen Dank. Sie merken, wir haben uns vorgenommen, Sie nicht ständig zu unterbrechen, sondern auch ein bisschen reden zu lassen. Wir tun uns nur leichter damit, wenn Sie nicht allzu lange reden. Herr Finanzminister, in dem Fall jetzt, sehen Sie die angesprochene Welle, die Pleitewelle, die Arbeitslosenwelle auf Österreich und speziell auf Wien zukommen? Und wenn ja, was tun Sie dagegen? Was kann man dagegen tun?
Also vielleicht zunächst, weil die Schuldfrage gestellt worden ist. Schuld ist eindeutig das Virus. Also da sind wir uns alle einig und wir müssen alle versuchen, das zu bekämpfen. Da gibt es verschiedenste Notwendigkeiten. Von der Eindämmung des Virus, das wäre ganz, ganz wichtig, da jetzt eben Schritte zu setzen. Die Sperrstunde ist schon angesprochen worden. Bis hin aber auch zu zusätzlichen Maßnahmen. Es war in den letzten beiden Krisen, Platzen der Dotcom-Blase und in der Finanzkrise um 2010, immer so, dass die Maßnahmen der öffentlichen Hand auch dazu geführt haben, dass in dem Krisenjahr weniger Insolvenzen da waren. Das ist auch jetzt so. Die Frage ist, wie viele kommen nach? Und da müssen wir schauen, dass wir möglichst wenige Insolvenzen nachziehend haben. Wir haben deswegen zum Beispiel bei den Steuerstundungen, die bis Jänner laufen, bereits die Möglichkeit eines Verlustrücktrags gegeben. Das heißt, alle Unternehmen, die heuer einen Verlust machen, können den mit den Gewinnen der vergangenen Jahre gegenrechnen. Wir haben sogar die Möglichkeit gegeben, dass der Gewinn des letzten Jahres in einer Gewinnglättung, in einer Rücklage mitgenommen werden kann. Das erhöht jetzt die Eigenkapitalquote, reduziert die Verbindlichkeiten. Also auch da eine konkrete Maßnahme, die bereits gemacht worden ist. Wir arbeiten derzeit an einer Verbesserung des Insolvenzrechts. Insolvenzrechts. Das österreichische Insolvenzrecht ist relativ veraltet. Es gibt kein Chapter 11-Verfahren wie in den Vereinigten Staaten. Und deswegen brauchen wir das jetzt. Das werden wir im Herbst aufsetzen. Die Justizministerin, die dafür verantwortlich ist, arbeitet bereits daran. Und gleichzeitig müssen wir aber auch schauen, dass wir, und da komme ich jetzt zu dem Punkt der Kommission, dass wir auch unseren Unternehmen so helfen dürfen, wie es die Unternehmen wollen. Und wir haben ein bisschen die absurde Situation, dass wir zwar auf europäischer Ebene mit viel österreichischem Steuergeld auch Ländern helfen wie Italien, Spanien, Frankreich, außerhalb des Rechtsrahmens zu einem Gutteil, der wird flexibilisiert in Zeiten der Krise. Was aber nicht flexibilisiert wird, und das ist meine Kritik auch an der Frau Vestager, der Kommissarin, dass das Beihilfenrecht nicht temporär für den Zeitraum der Krise flexibilisiert wird. Und das ist der Konflikt, den wir gerade haben. Momentan wäre es so, dass das Sacher zum Beispiel nicht alles bekommen würde, was es gerade braucht, was wir ihm aber geben wollen würden. Weil der Herr Sellmayr hat gemeint, das Hotel ist ja nicht von Schließungen und von Betriebsausübungsverbot belegt. Das heißt, eigentlich gibt es da keine Katastrophe. Bei einem Kongress, der darf nicht stattfinden, da könnte man das machen. Bei den Hotels darf man es nicht machen. Und das finde ich absurd. Gehen Sie durch Wien durch. Wir haben eine riesige Problematik bei Hotels zum Beispiel, in vielen Geschäften beispielsweise, in der Gastronomie, in der Innenstadt. Die würden alle nicht unter diesen Naturkatastrophenparagraphen fallen, weil die Kommission der Meinung ist, die Katastrophe ist vorbei, jetzt geht es nur mehr um Wirtschaftshilfen. Und das ist die Kritik, die ich übe. Wenn wir schon mit den Unternehmen gemeinsam dieses Hilfspaket aufsetzen, und dann unter demselben Paragraphen einbringen wie das letzte Paket, was die Kommission genehmigt hat, dann finde ich es komisch, wenn das jetzt nicht genehmigt wird. Und ich werde da auch gemeinsam weiter mit den Unternehmen kämpfen, dass wir das dürfen, mit österreichischem Steuergeld österreichische Unternehmen unterstützen in diesem Zeitraum der Krise.
Vielen Dank, Frau Vizebürgermeisterin. Mich jetzt gerade daran erinnert, ich weiß nicht, ob wir gemeinsam moderiert haben, Werner Kogler vor der Nationalratswahl als Spitzenkandidat hier im Haus in einem anderen Raum. Und mir klingt im Ohr von sich, glaube ich, gesagt, er sei ein Unternehmergrüner, also und sprach dann auch sehr unternehmerfreundlich, also jedenfalls nicht dementsprechend, was das historisch landläufige Bild der Grünen war, was in Wien ein bisschen so nachwirkt noch, also dass die Grünen links und unternehmensfeindlich seien und so weiter. Das könnte man, das ist ganz spannend, also wir kommen jetzt nicht dazu, eigentlich darüber sprechen, spannend, dass der Finanzminister staatsinterventionistisch ist, wie es nur sein kann, wäre eine spannende Diskussion, die man hier wie anderswo auch führen kann. Wo ist die Position jetzt der grünen Vizebürgermeisterin bei der Frage, wie weit hilft man großen Unternehmen, kleinen Unternehmen, wie sehr, vielleicht auch anschließende Frage, macht Verstaatlichung bei Unternehmen einen Sinn? Ach, da gibt es endlose Fragen, bitte.
Wie lang geben Sie mir jetzt eigentlich
Zeit? Drei Minuten.
Drei Minuten.
Okay. Eine habe ich davon gesprochen.
Na gut, ich werde versuchen, vier Punkte kurz auf den Punkt zu bringen. Das eine ist, es ist enorm wichtig, dass jetzt Ausfallshaftungen und Anschubfinanzierungen übernommen werden. Hier haben wir gemeinsam in Wien Pakete geschnürt, auch auf Bundesebene, weil Sie Werner Kogler erwähnt haben. Der hat angekündigt und das wird jetzt umgesetzt, dass man bis zu 100% Fixkosten übernimmt bei den Nachtbetrieben, die auch besonders betroffen sind. Das heißt, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir jetzt gemeinsam jede Form der Unterstützung nützen müssen, damit es nicht zu dramatischen Insolvenzen kommt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei. Macht mir sehr wohl die steigende Arbeitslosigkeit auch in Wien Sorgen. Und das merke ich auch bei etlichen Gesprächen. Und da geht's sehr wohl darum, dass wir auf der einen Seite sehr viel Junge haben, die arbeitslos werden. Ich halte das für enorm wichtig. Auch hier die Bundesankündigungen und in Wien hier unterstützend tätig zu sein. Lehrlingsoffensive ist zum Beispiel ein Stichwort, beziehungsweise auch für ältere Arbeitnehmerinnen haben wir jetzt gerade beschlossen, 1000 Arbeitsplätze zu schaffen, sehr kurzfristig. Der dritte Punkt, und das erscheint mir wesentlich und das muss ich ansprechen, weil es so wichtig ist, wir haben jetzt nicht nur eine Krise zu bewältigen. Wir haben zwei Krisen zu bewältigen. Und wenn wir können die eine ohne die andere nicht bewältigen, weil sonst rasen wir sehenden Auges auf einen Klimakollaps zu, der uns nicht nur Lebensgrundlagen nimmt, sondern auch für dramatische wirtschaftliche Auswirkungen sorgen wird. Das heißt konkret, halte ich es für wichtig, dass bei all dem, wo wir jetzt an Großinvestitionen denken, an Arbeitsplatzsicherung, dass wir hier auch in nachhaltige Arbeitsplätze investieren, und das geht. Also Ökologie und Ökonomie, um auch auf Ihre Frage zurückzukommen, ist nicht nur eine Frage, dass das gemeinsam gesehen werden kann, sondern muss, behaupte ich. Und darin sehe ich aber auch eine große, große Chance. Wir haben auf Bundesebene jetzt Energieeffizienzgesetz. Wir haben so viel Potenzial an Kreativität, an neue Technologie, auch an ausbaufähiger, also erneuerbarer Energie. Wir müssen ja raus aus die fossilen Energieträger. Darin sehe ich tatsächlich eine große Chance, genau da hier jetzt nicht zu sagen als Wirtschaft, jetzt kommt der linke Anteil, den Sie angesprochen haben, alles wieder aufzubauen wie vorher. Es gibt kein Vorher mehr. Es geht um diesen Aufbruch in eine Zukunft. Und ja, wenn das links sein sollte, stehe ich dazu, weil ich es wichtig finde, dass wir jetzt beide Krisen bewältigen wollen. Gerade in unserer Stadt, gerade in Wien, wo wir wissen, dass wir zu den europäischen Städten gehören, die besonders von der Klimakrise betroffen ist.
Herr Wiederkehr, Sie sind ja sowohl im Bund als auch in Wien in Opposition, Ihre Partei. Sie sind sehr stark damit aufgefallen, wie massiv Sie die Hilfen sowohl auf Wiener als auch auf Bundesebene kritisiert haben. Wie dramatisch schätzen Sie die Situation ein? Wie groß wird die Arbeitslosigkeit sein? Wird es Pleitewellen kommen? Und für den, Sie sagen zwar, Sie wollen in die Regierung, aber nicht rasend wahrscheinlichen Fall, dass Sie das schaffen, was würden Sie denn besser machen?
Mal sehen, man muss nie erstmal davor wählen, aber ich möchte beginnen mit der grundsätzlichen Kritik am Finanzminister Blümel und seiner Kritik an der EU, weil für mich als glühender Europäer schmerzt es wirklich, wenn die ehemalige christlich-soziale auch Europapartei hier so plumpes EU-Bashing betreibt, wie es die Freiheitlichen früher auch gemacht haben. Das ist ein Rechtspopulismus, wo man versucht, auf freiheitliche Wähler zu holen, weil der Fixkostenzuschuss, um den geht es ja, da geht es um diesen Streit, und der Fixkostenzuschuss 1 wurde von der Kommission ja bewilligt mit 8 Milliarden Euro. Herr Finanzminister Blümel, Sie haben vorhin ausgeführt, 100 Millionen Euro wurden ausbezahlt von 8 Milliarden.
In Wien.
100 Millionen bundesweit.
Wir haben Wiener Wahlkampf, Herr Blümel.
Aber 8 Milliarden Euro wurden von der Europäischen Kommission bewilligt, ausbezahlt, ob es 100 oder 200 Millionen Euro sind oder 300 Millionen Euro, nur ein Bruchteil, dass man sieht, es könnte geholfen werden und das Geld wird nicht ausbezahlt. Und man sucht dann irgendeinen Schuldigen. Und es ist natürlich leicht, immer dieses Phänomen der Rechten der Europäischen Kommission die Schuld zu geben. Aber natürlich würde auch ein zusätzlicher Fixkostenzuschuss bewilligt werden, sagt auch die Europäische Kommission. Die Kommission sagt, wenn sich drei halbwegs Begabte, das zitiert, Menschen zusammenfinden und eine halbe Stunde einen guten Antrag begründen, dann geht er durch. Und da frage ich mich, ist die Fähigkeit im Finanzministerium entweder nicht vorhanden oder macht man es bewusst, um einen Schuldigen zu suchen, weil man nicht entsprechend unterstützt. Und genau das sehe ich in Wien, Betriebe, die sich nicht unterstützt fühlen, Hilfen, die viel zu kompliziert sind oder gar nicht ankommen. Und genau das wäre jetzt wichtig, weil wir haben in Wien eine Arbeitslosigkeit von über 15%. Und das war eine Eingangsfrage, auch im Vergleich mit anderen Hauptstädten, ob es überall so schlimm ist. Nein, ist es nicht. Wien 15% Arbeitslosigkeit, Bratislava unter 5%, Prag unter 5%, Budapest auch unter 5%. Wir haben auch im Vergleich zu anderen Städten in Wien ein massives Problem. Das hatten wir schon vor Corona, ein Standortproblem, und durch Corona wurde es noch intensiver. Und jetzt braucht es eine kluge Politik, da reicht mir auch keine Gutscheinpolitik mit Verteilen von Gutscheinen, das nicht treffsicher ist, sondern wir brauchen sinnvolle Maßnahmen. Wir brauchen Investitionen in Zukunftsthemen. Wir brauchen eine Entlastung, dass wir auch sinnlose Gebühren endlich streichen. Weil das Abkassieren zum Beispiel bei der Luftsteuer oder bei der U-Bahn-Steuer ist sinnlos. Diese Gebühren gehören weg. Und wir brauchen Reformen. Sinnvolle Reformen auch im Bereich der Bürokratie, auch der Gewerbeordnung. Hier ist ganz, ganz viel möglich. Und hier auch mein Unterschied zu den Grünen. Frau Heber möchte da mehr Jobs in der Verwaltung mit einer 35-Stunden-Woche, möchte mehr Jobs in der überbetrieblichen Lehre, die nicht in Betrieben ist. Was ich möchte, ist, dass Unternehmerinnen und Unternehmer Jobs schaffen können, weil das ist nachhaltige Wirtschaftspolitik, künstliche Jobs in der Verwaltung zu schaffen, obwohl die Wiener Verwaltung schon extrem teuer ist, ist kein sinnvoller wirtschaftspolitischer Ansatz, Frau Heber.
Entschuldigung, Herr Depp, auch Sie sind sowohl im Bund als auch in Wien in Opposition. Es ist nicht rasend wahrscheinlich, dass sich in Wien daran etwas ändert. Trotzdem auch an Sie die Frage, was würden Sie anders, was würden Sie besser machen, um Pleite, Wellen, Arbeitslosigkeit zu vermeiden?
Vielleicht darf ich noch ganz vorher replizieren auf die Aussage vom Herrn Blümel, denn ich meine, eigentlich sind Sie hier mit rücktrittsreif heute, wenn Sie sich freuen, dass Unternehmen Verluste haben. Ich meine, ich glaube, ich höre nicht recht. Sie sagen, die Unternehmen haben eh dieses Jahr Verluste und die können es mit den Gewinnen der Vorjahre gegenrechnen und dann zahlen sie ja eh keine Steuern. Bitte, was ist denn das für ein Finanzminister, der sich freut, dass ein Unternehmen Verluste hat? Und wenn Sie dann immer kommen mit Ihrem Supervokabular, wo Sie glauben, Sie können die Leute verwirren mit Eigenkapitalquote, Glättung etc. Ich sage Ihnen was, die meisten Unternehmen da draußen, das sind Nicht-Kapitalgesellschaften, wo das vielleicht funktionieren würde, das sind einfache Personengesellschaften. Das ist der einfache Friseur, das ist der einfache Bäcker, das ist der einfache Händler, der kleine Geschäfte hat, so wie Wien strukturiert ist, sind Klein- und Mittelunternehmen. Und da gibt es nur Personengesellschaften, die haben ein Ausgabenrechnung und nicht irgendwelche Bilanztricks, wie Sie hier sagen, wo man dann eine Eigenkapitalquotenglättung machen kann. Also auch hier, auch Ihre Maßnahmen zielen einfach nicht darauf ab. Und genau deswegen ist es ja so prekär, die Situation jetzt in Wien, wo es eine Pleitewelle geben wird, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, im ersten Quartal 2021, nämlich genau dann, wenn diese gesamten Maßnahmen und Stundungen aufhören und fällig werden. Und wenn sich der Herr Blümel auch immer freut, er vergibt zu viel Kredite und der Staat haftet mit 100%, dann klingt das ja recht nett, als ob auch der Staat dann 100% zurückzahlen würde. Stimmt nur nicht. Wer muss ihn zurückzahlen? Der Unternehmer selber. Und wenn er es nicht zurückzahlen kann, muss man auch so ehrlich sein, dass der Staat nicht einspringt mit einer 100%-Haftung, sondern dass natürlich zuerst das Vermögen des Unternehmens herangezogen wird. Das heißt, wir haben eine Firmenpleite. Dann bei den offenen Schulden haften die Gesellschaft und die Geschäftsführer. Das heißt, die Nächsten, die das Unternehmen zuerst geführt haben, schlittern in eine Privatinsolvenz. Und dann erst ganz am Schluss wird dann die Staatshaftung schlagend. Aber das bekommt nicht der Unternehmer, das bekommt nicht das Unternehmen, das bekommt dann die Bank zurück. Also eigentlich haben Sie ein reines Bankenrettungspaket beschlossen mit Ihren Haftungen. Aber sicher nicht haben Sie den Willen gehabt und das Wollen gezeigt, dass man Unternehmer rettet. Und jeder weiß, und ich habe es auch vorher schon gesagt, dass die Unternehmen jetzt die Leute in die Kurzarbeit noch geschickt haben. Viele, viele, viele sind aber jetzt schon arbeitslos, weil dieses gesamte System der Kurzarbeit anfangs nicht funktioniert hat. Und wenn die Kurzarbeit dann aufhört, das kann ich Ihnen versprechen, ich hoffe, Sie vergessen es nicht bis dahin, weil Sie vergessen ja auch sehr viel, wie 6 Nullen in einem Budget oder wo Ihr Laptop war, aber vielleicht schaffen Sie es sich zu merken, wenn dann die Kurzarbeit im ersten Quartal 21 aufhört, dann stehen wir leider vor einer Riesenpleite. Und jetzt auf Ihre Frage, was kann man machen? Man hätte einfach nur dieses Epidemiegesetz, das es gegeben hat, hätte man einfach nur gesetzlich da sein lassen müssen. Und man hätte es nicht umändern müssen in ein Covid-Maßnahmengesetz und andere Gesetze und Verordnungen, wo ja der Unternehmer zum Bittsteller degradiert wurde. Früher gab es einen Rechtsanspruch mit hundertprozentigen Entlastung und auch, dass die Schädigung zu 100% ersetzt wird bei entgangenen Gewinn, bei den ganzen Gehältern und natürlich auch bei den Arbeitnehmern. Und das hätte geholfen, und das war ein Kardinalsfehler der angeblichen Wirtschaftspartei ÖVP, dieses Epidemiegesetz abzuschaffen und jetzt hier den Unternehmer zu einem Bittsteller zu degradieren, der jetzt noch dazu gar nicht einmal zum Finanzministerium geht, weil das haben sie ausgelagert zur Wirtschaftskammer, zu ihren schwarzen Freunden, wo jetzt der Unternehmer komplett seine Daten übergeben kann. Ja, alles, was sie gehabt haben, nämlich Steuerdaten, Daten von den Mitarbeitern, müssen wir jetzt alles zum Herrn Mara bringen. Der freut sich, der schaut jetzt rein in jede Bücher. Der Unternehmer muss sich mehr oder weniger pudelnackert vom Herrn Mara ausziehen. All das hätte nicht sein müssen, wenn Sie einfach das Epidemiegesetz wirken hätten lassen.
Vielen Dank. Wir liegen noch halbwegs gut in der Zeit. Letzter Themenblock. Ich könnte jetzt Ausländer sagen, aber ich sage lieber Flüchtlinge. Bei Ausländern könnten wir darüber sprechen, dass ein Drittel der Wiener nicht wahlberechtigt sind zum Landtag. Wir könnten über Gemeindewohnungen sprechen, über Deutschkenntnis und Gemeindewohnung. Ich möchte es aber, oder wir möchten es fokussieren auf ein sehr emotionales Thema, nämlich Lesbos, Moria, weil das so ein bisschen ein Mix ist aus Wertewelten, aus möglicherweise aus Realpolitik, hat in Wien eine Rolle gespielt und hat natürlich in der Bundespolitik eine Rolle gespielt. Die konkrete Frage ist natürlich jetzt, soll Österreich und soll Wien Flüchtlinge aus Lesbos, Kinder aus Moria aufnehmen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ich möchte gerne mit dem Herrn Finanzminister beginnen und Ihnen ein Zitat nennen. Sie wissen vermutlich welches. Gerade in Wien soll eine Mitte-Rechtspolitik mit Anstand und Hausverstand betrieben werden. Und das haben Sie gesagt im Zusammenhang mit der Argumentation, warum wir jetzt keine Flüchtlinge aufnehmen sollen.
Also ich glaube, in einem sind sich wahrscheinlich alle politischen Parteien einig, nämlich dass es Hilfe braucht. In der Frage, wie geholfen werden soll, gibt es wahrscheinlich massive Unterschiede. Wir sind der Meinung, dass Hilfe vor Ort das Richtige ist. Weil es gibt ja nicht nur in Griechenland große Herausforderungen. Nicht nur, weil der mediale Scheinwerfer gerade irgendwo ist, gibt es Not und Leid, sondern in vielen Bereichen der Welt, wo wir als österreichische Bundesregierung auch massiv helfen. Und deswegen Hilfe vor Ort. Wir bauen gerade über 2000 winterfeste Quartiere auf Lesbos, schicken medizinisches Personal hin, um auch dort die Standards zu heben. Und das ist aus meiner Sicht der richtige Weg, weil wir können schlicht und ergreifend nicht die Probleme, die es gibt, dadurch lösen, dass wir sie, und jetzt schaue ich vor allem Rot-Grün-Neos an, dass wir die Menschen alle nach Wien holen. Das ist einfach ein falscher Zugang. Und das habe ich gemeint mit Mitte-Rechtspolitik, mit Anstand. Wundere mich im Übrigen ab und zu, warum das so auf viel negative Resonanz trifft bei manchen, weil wenn man tolerant ist, dann sollte eigentlich Mitte-Rechts ja kein Problem sein, weil dann ist man ja tolerant und mit Anstand haben wir offensichtlich alle kein Problem.
Nein, ich glaube, es ging konkret um die Frage, ob man das Wort anständig verwenden kann, wenn man im gleichen im gleichen Zusammenhang sagt, kein einziges Kind aus Moria, das am Wort Anstand
hat. Also ich finde es deswegen Hilfe vor Ort, weil wir haben in Wien schon extrem große Herausforderungen im Migrationsbereich. Wir haben in manchen Bereichen, in manchen Bezirken, in den neuen Mittelschulen Kinder mit über 90% Migrationshintergrund und wir haben viel damit zu tun, diese Herausforderungen zu lösen, damit diese Kinder hier Deutsch lernen, damit sie einen Beruf ergreifen können, ein selbstbestimmtes Leben auch führen können. Das ist das, worum wir uns in Wien kümmern sollten und nicht noch weitere Personen nach Wien zu holen, weil Hilfe vor Ort der richtige Weg ist.
Danke. Frau Vizebürgermeisterin, wie weh tut Ihnen das, dass sich Ihre Parteikollegen in der Bundeskoalition da gar keinen Millimeter weit durchsetzen?
Im Grunde finde ich es eine unmenschliche Diskussion, die wir hier überhaupt führen müssen. Das heißt, wir haben in Wien uns entschieden, gemeinsam, dass wir 100 Kinder aufnehmen von Moria, und zwar die gerade im Dreck leben, unter unhygienischen Bedingungen, im Straßengraben, Familien, wo die Ärzte ohne Grenzen heute sagen, es gibt nicht genug zu essen. Und wir sitzen hier ernsthaft und bitten darum, oder was tun wir gerade, die türkise Partei um Erlaubnis, dass man menschlich sein darf, Herr Blümel. Und das finde ich tatsächlich eine unglaubliche Diskussion. Wir haben uns bereit erklärt in Wien, dass wir die Kinder aufnehmen wollen, wie übrigens 10 andere EU-Länder auch. Da geht es um 13.000 Menschen, da geht es um Kinder. Und wir in Wien haben gesagt, 100 Kinder nehmen wir auf. Sie stehen der Menschlichkeit im Wege. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, die türkise Partei, allen voran auch Herr Bundeskanzler Kurz, steht der Menschlichkeit im Wege. Und wir Grünen werden weiter auf allen Ebenen den Druck erhöhen, damit wir Kinder aufnehmen können. Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Inzwischen melden sich auch sehr viele aus der ÖVP selber, die sagen, das können sie mit den christlich-sozialen Werten absolut nicht vereinbaren. Im Grunde geht es um den Wiener Wahlkampf, im Grunde geht es darum, dass der türkisen Partei 100 Menschen von der FPÖ, Stimmen von der FPÖ wichtiger sind, als wie 100 Menschen leben.
Herr Bürgermeister, Sie haben auch gesagt, Sie würden Kinder nehmen aus Moria, aus den Flüchtlingslagern. Warum können Sie sich da nicht durchsetzen? Kann Wien das alleine machen?
Ja, also ich habe das Motto Integration vor Zuwanderung und es ist mir völlig klar, dass wir nicht alle Herausforderungen weltweit lösen können. Aber wir haben in Wien vielleicht, was Kinder betrifft, noch dazu Kinder, die am Boden der Europäischen Union sich befinden, deshalb einen anderen Zugang, weil nach dem Krieg viele Kinder aus Wien in anderen Städten aufgepäppelt worden sind.
Nach dem Weltkrieg.
Oft ist ihnen das Überleben gesichert worden. Und ich kenne solche Menschen, auch aus meiner Familie, die immer noch Kontakt und Beziehungen zu diesen Städten haben, die einige Monate verbracht haben dort und wieder neue Kraft, neue Lebensmut gefunden haben. Und von daher haben wir im Wiener Landtag zu dritt, also SPÖ, Grüne und NEOS, beschlossen, dass wir bereit sind, 100 Kinder vorübergehend aufzunehmen, sie zu versorgen und ihnen in dieser schwierigen Lage zu helfen. Wir können das aber nicht alleine in Wien. Wir können die materiellen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Aber alles, was mit Aufenthaltsrecht, mit Asylrecht zu tun hat, ist Bundesangelegenheit. Die 100 Kinder könnten nicht über die Grenze gebracht werden. Also von daher sind wir abhängig von dem Go der Bundesregierung. Ich halte es für bedauerlich, dass die Bundesregierung hier sich zu keiner Entscheidung durchringen kann. Wir wären in der Stadt Wien bereit gewesen, 100 Kinder. Es geht nicht mehr, aber auch nicht weniger um 100 Kinder. Und damit löst man nicht alle Probleme der Welt, das ist richtig, aber man löst vielleicht die Probleme von 100 Kindern.
Herr Wiederkehr, Sie haben dafür gestimmt, was ein bisschen ungewöhnlich ist für eine Oppositionspartei. Warum sind Sie dieser Meinung? Was ist Ihnen daran ein Anliegen? Sie plakatieren das ja auch sogar.
Ich habe nicht nur zugestimmt, sondern es ist auch meine Initiative, dieser Antrag, weil mir dieses Thema seit langem ein großes Anliegen ist. Auch aus persönlichen Gründen. Mein Vater selber ist geflüchtetes Kind nach Österreich gekommen, auch ohne seine Eltern. Und ich setze mich seit über einem Jahr auch sehr intensiv mit der Situation auf den griechischen Lagern auch auseinander. Schon lange, bevor es auch groß medial wurde. Und die Situation dort ist seit langem wirklich unmenschlich. Und es sind tausende Kinder dort, die auch unbegleitet sind. Und es ist eine Verantwortung, auch zu unterstützen. Und es geht ja nicht um Hilfe vor Ort oder Hilfe von der ganzen Welt, sondern es ist in Europa, was hier passiert. Darum finde ich diese Diskussion auch immer so zynisch, auch von der Sprache, dass man nicht die ganze Welt retten kann und Hilfe irgendwo vor Ort machen muss. Es geht hier um Flüchtlingslager mitten in Europa, die Elendsquartiere sind, wo die Kinder frieren müssen jetzt im Herbst, so wenig zu essen haben, unter freiem Himmel auch schlafen müssen. Und darum war es mir wichtig, hier auch ein Zeichen der Menschlichkeit zu setzen und hier im Wiener Landtag die Initiative zu starten, dass sich Wien bekennt, 100 Kinder aufzunehmen. Ich bin froh, dass es hier auch die Unterstützung gab von Rot und Grün und der Zivilgesellschaft. Weil es gibt ganz, ganz viele, die hier bereit sind, auch auszuhelfen. Ich habe diese Woche auch Christian Konrad, den früheren Flüchtlingskoordinator, dazu gewinnen können, dass er die Patenschaft übernehmen würde. Dass wir sehen, dass viele hier unterstützen würden und dass viele vor allem auch christlich-soziale hier ein Gewissen haben. Und wenn es hier vor die Sprache war, mit der Rechtspolitik, mit Anstand, ich finde es in dieser Frage eine rechte Politik ohne Anstand und vor allem auch ohne Menschlichkeit, weil es geht hier um eine Hilfe von 100 Kindern. Das können wir machen in Wien und das ist vor allem auch innerhalb von Europa wichtig, dass wir zusammenhalten. Und wenn sogar ein Herr Seehofer in Deutschland oder ein Herr Söder in Deutschland sagt, wir müssen helfen und es sind bei Weitem keine linken Politiker, da finde ich, es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung auch erlaubt, dass 100 Kinder in Wien aufgenommen werden. Und Frau Hebein, ganz aus der Verantwortung kann ich Sie nicht lassen. Sie haben die Regierung auch mitverhandelt. Das ist immer nur so zu tun, ja, wir können ja nichts so tun, ist auch ein Zeichen des eigenen Schuldeingeständnisses, dass man es nicht schafft, sich auch durchzusetzen. Und das ist schon eine rote Linie hier bei der grünen Regierungsbeteiligung, dass man sehr zahm geworden ist, sowohl in der Stadt, wenn es um Fragen der Kontrolle geht, als auch auf Bundesebene, wenn es um die Frage von geflüchteten Kindern geht. Und der Herr Kogler hat da zu Recht gesagt, die Grünen sind im Zentrum der Macht angekommen. Ich appelliere da an Sie, nicht nur auf die Macht zu schauen, sondern sich auch für die Menschlichkeit auch durchzusetzen.
Ganz kurze Replik, Frau Hemann, und dann Sie, Herr Nepp.
Bitte, Herr Wiederkehr, Sie haben gerade berührende Worte gesagt.
Warum ist es mir so wichtig?
Belassen wir es dabei und machen wirklich nicht einen Hickhack und eine Politik am Rücken von Kindern.
Ach, ich ja nicht.
Darum würde ich Sie wirklich bitten. Sie wissen es, es gibt auf Bundesebene keine Mehrheit mit SPÖ, NÖOS und Grüne, so wie in Wien dankenswerterweise. Und Sie wissen auch, dass wir jetzt gemeinsam den Druck verstärken müssen, dass wir es schaffen. Es gibt viele Gespräche mit UNHCR, es gibt viele Gespräche auch mit Ärzte ohne Grenzen, dass das letztendlich möglich wird. Machen wir es gemeinsam in dieser Frage.
Herr Nepp, wenig überraschend sind Sie nicht für eine Aufnahme von Kindern. Rührt Sie das gar nicht, was da die Frau Hebein, der Herr Ludwig und der Herr Wiederkehr jetzt gesagt haben?
Ich finde es ein bisschen herzlos, wenn man sagt, es gibt 100 Kinder und man möchte diese Kinder den Familien entreißen. Soll man mal jemand einmal vorstellen?
Unbegleitete Kinder.
Unbegleitete Kinder.
Also ja. Den Antrag soll also
ganz ehrlich, die Fotos, die Sie mir herzeigen, für diesen 6, 7, 8 Jahren, das zeigen Sie mir, dass über tausende Kilometer von Syrien, Afghanistan, Irak, durch die Türkei nach Griechenland 6-jährige Kinder alleine gehen. Das stimmt doch gar nicht. Und wenn Sie sich anschauen, die Zahlen des Bundesministeriums für Inneres, dann sieht man ganz genau, dass die unbegleiteten Minderjährigen, die angeblich hierher kommen, nicht die 6, 7, 8-Jährigen sind, sondern die, die circa so 16, 17 sind. Ja? Und wenn man dann anschaut gleichzeitig, wie die ausschauen, dann schauen die nicht aus wie normale Schüler, sondern sind zwei Kopf größer und haben einen Vollbart meistens. Ja. So schauen ja die Kinder aus, die sie hierher holen wollen. Und darum sage ich, es ist ein komplett falsches Signal, so etwas zu setzen. Denn 2015 war es ja genauso. Vielleicht hat
was meinen Sie damit, dass die zwei Kopf größer sind und einen Vollbart haben, nur zum Verständnis?
Es gibt, wenn Sie sich oft Zeitungsberichte dann anschauen und dann kommen diese unbegleiteten Minderjährigen daher, die dann bei Messerstechereien auffällig geworden sind.
Ja, nee, bitte.
Und Frauen belästigt werden. Na, ich weiß es nicht, gehen Sie noch irgendwie. Ich zeige Ihnen ein paar Gegenden. Ich war jetzt bei dieser roten...
Es geht um geängstete Kinder und nicht um Messerstechereien.
Schauen Sie doch einmal an, wer führt denn die Kriminalitätsstatistik in Wien an bei Messerstechereien, bei Vergewaltigungen, bei Belästigungen von Frauen? Das sind genau die Menschen, die Sie hierher geholt haben im Jahr 2015. Und da darf man aber auch die ÖVP hier nicht außen vor lassen, denn vielleicht, Herr Finanzminister, haben Sie das Jahr 2015 auch vergessen. Wissen Sie eigentlich noch, wer damals Generalsekretär war der ÖVP? Sie, wissen Sie, wer damals noch Integration und Außenminister war? Der Herr Kurz. Und Sie waren das, die maßgeblich dieses Jahr 2015 geprägt haben und gesagt haben, wir brauchen mehr Willkommenskultur, der Islam gehört zu Österreich. Darum ist das, und da gebe ich Ihnen recht, Frau Hebein, vollkommen ein totales Täuschungsmanöver von Ihnen, weil Sie vielleicht schielen auf die freiheitlichen Wähler und jetzt so tun, als ob es der harte Johnny wären und meinen, diese 100 Kinder nehmen wir nicht auf. In Wirklichkeit sagen die Zahlen ja auch total was anderes. Wir haben jetzt schon 8.000 Asylanträge in diesem Jahr, 3.700 sind auch schon bewilligt und genehmigt worden. Das heißt, wenn Sie dauernd und Ihr Innenminister von geschlossenen Grenzen reden, unsere Grenzen sind so offen und so löchrig wie ein Schweizer Käse, da können Sie auch mit Ihrer gesamten PR-Maschinerie dagegen nichts antun. Und genau deswegen ist ja eben die Frage, ja, da komme ich wieder zurück zu Ihnen, welches Signal will man setzen? Und diesen Fehler, diesen fatalen Fehler, der damals gemacht wurde im Jahr 2015 von Rot, Grün, NEOS, aber auch der ÖVP, der darf sich nämlich nicht mehr wiederholen, weil sonst stehen wir vor den gleichen Problemen in den nächsten Jahren wie erhöhte Kriminalität, Unsicherheit bei vielen, vielen, vielen Menschen in Wien, die Mindestsicherung, die ausbezahlt wird an diese Leute. All das sind Probleme, die wollen wir nicht einfach noch zusätzlich in Wien haben.
Danke.
Vielen Dank. Dankeschön. Wir liegen ganz gut in der Zeit und haben deshalb auch noch Zeit für Fragen aus dem Publikum. Es gibt Handmikrofone. Wir sammeln 2, 3, 4 Fragen zu Beginn. Bitte richten Sie Ihre Fragen direkt an einen oder vielleicht maximal 2 Personen, uns beide nicht. Auf der Bühne.
Und nur ein Sicherheitshinweis, es gehen Damen mit dem Mikrofon herum. Sie dürfen das Mikrofon bitte nicht in die Hand nehmen. Es wird Ihnen das Mikrofon quasi vorgehalten.
Ich habe zuerst gesehen, die Dame hier in der Mitte in der zweiten Reihe. Bitte, dass ein Mikrofon kommt von dort.
Ich habe eine Frage an die Frau Hebein. Ich musste heute eine Stunde in der Favoritenstraße verbringen Und da konnte ich sehen, also alle paar Meter sitzen dort Bettler, auch Frauen aus afrikanischen Ländern, afrikanische Männer, die im Park herumlungern. Wo sind da ihre Visionen für die Leute, die einmal hier leben? Wie kann man denen ein lebenswürdiges oder menschenwürdiges Leben gestalten, anstatt dass sie da 300.000 Euro für einen Pool am Gürtel verschleudern? Das wäre vielleicht sinnvoll gewesen, wenn sie die Menschen, die bereits hier sind, menschlich, menschenwürdig, die Frauen, die da aus Afrika da herumstehen und mit einem Augustin, also ich weiß nicht, ob das angenehm ist. Also ich würde nicht da stehen wollen und betteln.
Also danke. Herr im blauen Hemd, wir werden nicht alle Fragen
Wir sammeln ein paar ein.
Und es ist ein bisschen Zufallsprinzip, das.
Ich komme auch aus Favoriten, von daher finde ich die erste Frage schon mal gut. Generell die Frage auch in Richtung jetzt, ich glaube, wir alle haben die sogenannte Straßenschlacht erlebt im 10. Bezirk. Was tut da wirklich die Stadt Wien dagegen? Also was sind da für Maßnahmen konkret geplant? Ist jetzt doch schon einige Zeit her, die Stimmung ist, glaube ich, weiterhin am Schwanken. Ich wohne dort in der Nähe. Was hat die Stadt Wien davor, speziell jetzt vielleicht noch vor der Wahl oder dann direkt nach der Wahl?
Okay, ich schaue jetzt, Sie müssen entschuldigen, ich sehe da hinten relativ schlecht, aber da sehe ich eine Hand.
Ja, zweite Reihe, direkt hinter der Kamera.
Da hinten.
Schwarzer Pullover.
Dann noch von da drüben.
Nicht anfassen. Eine Replik oder Frage an den Herrn Nepp, weil Sie sagen, es wäre viel schöner, wenn man sein, nicht so weit wegziehen, wenn man sein Bier ohne Maske trinken darf oder so ähnlich, habe ich es verstanden. Sie wissen schon, dass das wissenschaftlich evident ist, dass die Maske, die nicht wehtut, aktiv und passiv gegen Infektionen schützt. Und mich würde interessieren, ob Sie vielleicht auch der Meinung sind, dass ich, zum Beispiel ich hoffe, dass wir im Winter nicht mehr in den öffentlichen Verkehrsmitteln neben Leuten stehen oder sitzen müssen oder in Arztpraxen, die eine normale Verkühlung oder eine Grippe haben. Jedes Jahr sterben in Österreich 1.000 bis 2.000 Leute an der Grippe. Also ich plädiere massiv für eine diesbezügliche Ausweitung der Maskenpflicht. Okay. Und ich möchte sagen, danke. Was Sie basiert, danke. Evidenzbasiert dazu sagen.
Dann schauen wir noch da drüben.
Dame, gleich links vom Gang, auch ganz in schwarz mit bunten Sneakers.
Ich hätte eine Frage, geht eigentlich an alle, aber vielleicht besonders an den Herrn Finanzminister. Die Frau Hebein hat es eh schon gut angesprochen. Bei der letzten Wahl war Klimawandel das riesengroße Thema. Jetzt hat Corona alles übernommen, man hört gar nichts mehr davon. Aber jetzt vor allem, wo viel Geld im Spiel ist, wo viel Geld investiert wird, was denkt man daran, dass man dann auch fürs Klima macht?
Okay. Eva, wen und siehst du?
Da sehe ich eine Hand noch in
Rot. Hand in Rot mit Visier.
Hand in Rot, Visier und den nehmen wir noch. Ich weiß, es ist zufällig. Ich weiß, wir können nicht alle dran nehmen, aber die nehmen wir noch.
Dankeschön. Meine Frage würde sich an alle auf dem Podium richten. Und nachdem wir hier Genus Lotzi schon vom Herrn Theumer darauf hingewiesen wurden, ich hätte gerne gewusst, wie die einzelnen Vertreter zu dem Hochhausprojekt stehen.
Okay, die erste Frage war gerichtet an die Frau Vizebürgermeisterin. Es ging um die Bettler gegen Pool und um die, warum Geld für den Pool ausgegeben wurde und nichts, um den Bettlern zu helfen.
Ja, Folgendes. Es stimmt, ich bin Sozialarbeiterin, habe mit Obdachlosen und suchtkranken Menschen an den Bahnhöfen gearbeitet und war 9 Jahre lang auch für Armutsbetroffene zuständig. Das heißt, was machen wir bei den für die armutsbetroffenen Menschen in Wien? Es gibt erstens, und das, da bin ich noch immer in Kontakt, treffe mich noch immer mit den Kolleginnen, die Bettellobby Wien mit Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Dolmetscher, Dolmetscherinnen, die Hausbesuche machen, versuchen, die Familien zu unterstützen, vor allem bei ihren Behördenwegen, bei ihren Schulwegen. Das ist das eine. Ich habe vor 2 Wochen gerade wieder das Team getroffen. Da haben wir natürlich permanent was zu tun, weil Betteln ist nichts Angenehmes. Das sind sehr viele Menschen aus den osteuropäischen Ländern, die halt in einer Großstadt wie Wien, die es auch gibt. Also Armut ist kein schöner Anblick, aber Armut gibt es. Das heißt, da wird einiges investiert in Sozialarbeit, im Dolmetsch, vor allem in der aufsuchenden Arbeit. Das ist Punkt 1. Punkt 2 zum Pool. Das ist aber, sage ich jetzt einmal, kein unähnliches Thema, weil den Pool haben wir aufgestellt am Gürtel, wo Menschen wohnen unter permanenten Abgase und sicher keine Menschen, die sich einen Garten leisten können oder ein Haus am Land. Dieser Pool wurde von 15.000 Menschen benutzt. Klar. Ich war selbst oft dort, da sind die Kinder über den Gürtel gekommen, haben ihn benutzt, sehr viel. Eine alte Frau ist jeden Tag, außer einmal, sagt sie, nicht gekommen. Da gab es viel an muss man nicht mögen, die Menschen haben es trotzdem genossen. Und die Kosten sind 160.000 Euro insgesamt gewesen. Und das halte ich für sehr wichtig. Sie wollten wissen, ich sage Ihnen, und auch, warum wir das gemacht haben, 2 Sätze dazu, weil es enorm wichtig ist, ich habe schon einmal gesagt, das ist auch schon ein bisschen die Frage an Sie oder die Sie gestellt haben, die Antwort, wir haben in der Stadt Wien tatsächlich eine große Herausforderung mit der Hitze. Wir werden den Platz, den die Autos besetzen, verteilen müssen, für die Menschen, für die zu Fuß gehende, für die Radlerinnen. Wir werden immer mehr Beschattungen, Abkühlungen, Baumpflanzungen brauchen zum Wohle der Menschen in der Stadt. Und dieser Gürtelpool war ein rot-grünes Projekt, wo man gesagt hat, stellen wir den Menschen das zur Verfügung, vergönnen wir den Menschen das.
Dankeschön.
Nur noch einen Satz, weil es mir wichtig ist. Ich halte es für total wichtig, dass man Menschen nicht gegenseitig ausspielen.
Ich würde nur ein Pool gegen Menschen ausspielen.
Ja, länger noch mit Ihnen drüber reden, aber ich bin auch später noch da.
Vielen herzlichen Dank.
Ein Herr aus Favoriten.
Ich würde
an die Stadt Wien und damit an den Bürgermeister.
Nämlich Straßenschlachten Favoriten. Ja. Und das Zweite, was auch an alle ging, wo ich auch Sie bitte ein bisschen zu antworten, gerade beim Verkehrsbereich hatte man den Eindruck, Sie sind nicht immer einig mit den Grünen. Klima und Straßenschlachten in Favoriten. Jetzt bin ich gespannt, wie Sie das in eine Antwort reinbringen.
Ja, also diese Straßenschlacht, die es gegeben hat, ist natürlich abzulehnen. Ich bin auch mit der Wiener Polizei im engen Dialog gewesen in dieser Frage, denn Sie wissen, die Bundespolizei resortiert beim Innenministerium. Der Herr Bundesminister für Inneres hat angekündigt, hier Erhebungen zu machen, wer die Hintermänner sind. Er hat auch über die Medien einiges angedeutet, zum Beispiel auch eine angebliche Agentin einer ausländischen Macht, die allerdings aus Oberösterreich gekommen ist. Ich würde überhaupt behaupten, dass da viele Menschen mitgetan haben, die mit Favoriten nichts zu tun haben und das zum Anlass genommen haben, um hier eine Auseinandersetzung zu führen. Aber ich teile Ihre Einschätzung, sowas ist natürlich aufs Heftigste abzulehnen. Das ist mit polizeilichen Maßnahmen zu begegnen. Wir tun das, was wir in der Stadt Wien tun können, im Bildungsbereich, schon in der Schule mit Deradikalisierungsmaßnahmen zu arbeiten. Wir haben jetzt auch mit einigen Konfliktforschern ein Programm entwickelt, um schon in der Schule, vor allem junge Männer, es ist vor allem natürlich ein Phänomen junger Männer, zu arbeiten, auch in der außerschulischen Jugendarbeit. Also das ist sicher eine große Herausforderung, die insbesondere natürlich im urbanen Raum ein Thema ist. Erfreulicherweise kommt es nicht allzu oft vor, aber es ist jeder Fall einer zu viel. Und wie gesagt, wir sind auch mit der Wiener Polizei in einem sehr engen Dialog und versuchen vor allem in der Bildungsarbeit unsere Schritte zu setzen. Zum zweiten Thema, zum Klimaschutz. Ich habe erst vorgestern gemeinsam mit der Frau Vizebürgermeisterin die Vorschläge des Klimarates, den wir gegründet haben, als Beirat für die politischen Entscheidungsträger in der Stadt gehört. Wir haben ein Klimabudget auf den Weg gebracht und wir verfolgen da eine lange Tradition in unserer Stadt. Wir haben erst vor kurzem 20 Jahre Klimaschutzprogramm der Stadt Wien gefeiert. Das heißt, es gibt eine mittlerweile jahrzehntelange Tradition im Klimaschutz. Ich selber habe die Umweltberatungsstellen in Wien mitbegründet in den 80er Jahren, wo wir auch mit Bildungsarbeit versucht haben, möglichst viele Menschen mitzunehmen auf diesem Weg. Und von daher ist mir wichtig, dass wir in der Stadt Wien an den großen Schrauben drehen. Ich habe erst vor wenigen Tagen eine große Abwasseranlage eröffnet, die es jetzt schafft, in der Zukunft pro Jahr 40.000 Tonnen CO2-Emissionen einzusparen. Das ist mehr als 1% des gesamten Energieaufwandes, damit verbunden auch des CO2-Ausstoßes. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und wir sollten da vor allem versuchen, an den großen Hebeln zu ziehen. Ich war ja lang Wohnbaustadtrat. Wir haben vor allem den ökologischen Wohnbau vorangetrieben, im Neubau, in der Sanierung. Ihr könnt da jetzt stundenlang reden. Wir haben die größte Passivversiedlung eröffnet und. Also ich will damit nur zum Ausdruck bringen, das hat in Wien eine lange Tradition und ich glaube, das wird da im internationalen Vergleich auch sehr gut liegen.
Vielen Dank. Bevor Herr Nepp die Frage zur Sinnhaftigkeit von Masken beantworten kann, ich glaube, die Klimafrage ging auch punktuell an den Finanzminister, ja. Herr Blümel.
Soll ich alle Fragen beantworten oder nur mal die Klimafrage?
Klimafrage,
gut.
Die war direkt an Sie gerichtet.
Bei der Klimafrage, was wir jetzt gerade im Budget verhandeln, ist, wo ist die Dame da? Massiv Geld mehr für den Klimaschutz. Es gibt ein eigenes Klimaressort mittlerweile, auch mit den Grünen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben aber auch während der gesamten Corona-Krise darauf geachtet, dass die wirtschaftsfördernden Maßnahmen auch so aufgesetzt sind, dass sie vor allem in dem Bereich fließen. Ein Beispiel nur bei der Investitionsprämie beispielsweise, wo Unternehmen eine Investition tätigen, bekommen sie 7% vom Staat vom Kaufpreis zurück oder wenn es eine klimafreundliche Investition ist, sogar 14%. Da haben wir jetzt gerade von 1 auf 2 Milliarden Euro aufgestockt. Mittlerweile sind aus Wien 1000 Anträge bewilligt worden. In diese Richtung wollen wir auch weitergehen. In dieser gesamten Periode des Regierungsprogramms ist, glaube ich, eines, das sich in dem Bereich wirklich sehen lassen kann. Was Wien betrifft, gibt es einen Bereich, den ich da unterstützen möchte, der vielleicht immer ein bisschen unter Wert geschlagen wird in der öffentlichen Wahrnehmung. Nämlich wir haben in Wien einen unfassbaren Schatz, das ist die Stadtlandwirtschaft. Wir sind eine der wenigen Großstädte, die einen Großteil des Selbstversorgungsbedarfs an Obst und Gemüse selbst in Wien produziert, was eigentlich für eine Großstadt was Wunderbares ist. Nur den Simmeringer Gemüsebauern wird es nicht immer ganz leicht gemacht. Also wenn ich mir die Fernwärmepreise zum Beispiel anschaue, Frau Hebern, das wäre doch eine Maßnahme, wenn man die denen wesentlich günstiger zur Verfügung stellen könnte, damit die Glashäuser beheizen können, damit direkt in Wien Gemüse produziert werden kann, die Gurken, die Paradeiser, die Paprika, weil das ist klimatechnisch tausendmal besser, als wenn man die Avocado am Naschmarkt kauft, lieber die Gurken von den Simmeringer Bauern fördern.
Sie sind als einziger der hier am Podium Sitzenden ohne Maske ins Hotel gekommen, auch noch über die Stiegen rauf und haben Sie dann sehr widerwillig nicht einmal befestigt mit dem Gummiriemen, sondern sich vors Gesicht gehalten. Ist das schon eine Antwort darauf, auf die Frage des Herrn im schwarzen Pullover, für wie medizinisch sinnvoll Sie die Maske halten?
Also ich dachte einfach, die Diskussion geht schon schnell los, weil ich relativ knapp gekommen bin und haben ja aber dennoch die Maske noch vors Gesicht gehalten, weil es ja auch jetzt so verordnet ist. Aber wenn der Herr meint, dass es auch schon so viele Grippetoten gibt und über 2000 haben Sie erwähnt, und dass man da die Maskenpflicht ausweiten muss oder sollte, was ich dazu sage, ist, dass er zu Tode gefürchtet ist, auch gestorben. Ich glaube, dass man vernünftig umgehen muss, weil wenn ich jetzt schon bei der einfachen Grippewelle eine Maske tragen muss, dann wird das ja, da laufen wir überhaupt nur noch mit Masken herum. Und wenn Sie meinen, dass Sie auch sagen, dass diese Maske hilft, kann ich Ihnen nur entgegnen, dass die WHO selbst sagt, dass dieser Nasen-Mund-Schutz kontraproduktiv ist, weil er nicht richtig.
Stimmt nicht, die WHO hat ihre Haltung geändert.
Weil er nicht richtig angewendet wird. Und man sieht da selbst dann die Parlamentarier, die ja immer Vorbildwirkung haben sollten, die dann den Nasen-Mund-Schutz nehmen, dann das Rednerpult umdummischen. Ich glaube, das war jemand von der ÖVP, der das gemacht hat. Dann setzt er sich das wieder auf, dann gibt es wieder ab, dann nudelt das umdumm, der Nächste nimmt überhaupt vielleicht das Schnäuzuch. Das wird nicht gewaschen. Und in einer großen Tageszeitung wurde jetzt auch einmal die durchschnittliche Maske analysiert, der Nasen-Mundschutz nämlich. Ja, muss man auch unterscheiden, eben Nasen-Mundschutz und Maske. Und man hat etliche Bakterienstämme und Viren drin festgestellt, wo selbst die Studienergebnis gesagt hat, dass eben diese schlechte Anwendung der Maske und auch das nicht regelmäßige Waschen kontraproduktiv ist. Deswegen lehne ich auch eine Ausweitung dieser Maskenpflicht ab. Wenn ich aber noch auf die allgemeinen Fragen auch noch zugehen könnte.
Nein, die waren auf Favoriten. Die waren nicht an Sie gerichtet, alle anderen waren konkret
Personen gerichtet. Ich würde aber dennoch was gerne dazu sagen. Leid.
Okay, gerne einen Satz.
Weil es nämlich vor so ein Match war zwischen dem Herrn Ludwig und dem Herrn Blümel, wo man sagen muss, dass das natürlich das Paradebeispiel war, wie Integration nicht funktioniert. Das ist die Verantwortung zu suchen bei den Grünen und bei den Roten in Wien. Aber man darf ja auch nicht den Innenminister außen vor lassen. Und der sagt immer, er läuft mit der Flex um und trennt Menschen.
Der Innenminister wurde ohnehin vom Bürgermeister kritisiert.
Aber vielleicht geht's
oder in die Verantwortung genommen.
Vielleicht darf ich ein bisschen deutlicher machen.
Denn
bei Corona-Maßnahmen kommt immer mit der Flex, trennt alte Omis auf der Parkbank, weil es vielleicht so nahe sitzen und straft sie mit 500 Euro ab. Aber dann, wenn es darum geht, wirklich hart zuzugreifen, nämlich diese islamistischen Vereine aufzulösen, diese Demos zu untersagen oder auch ein Verbotsgesetz für den politischen Islam auf den Weg zu bringen, damit es eben nicht solche Umtriebe gibt, da versagt der Innenminister wieder. Und dementsprechend auf die Antwort auf die Frage ist mehr oder weniger die Verantwortung auf beiden Seiten zu suchen.
Danke. So, die letzte Frage ging an alle am Podium. Wir wollten das Thema eigentlich vermeiden, aber die Frage kam um das Hochhaus, also um das Haus, in dem wir hier sitzen. Und fangen wir ganz rechts an, gehen durch. Ganz kurz bitte,
gerne,
was ist Ihre Haltung zum Projekt Heumarkt im weiteren Sinne? Also zum, was soll mit dem Intercom passieren, mit dem Eislaufverein etc.?
Sehr gerne. Bitte, Herr Nepp, heute bin ich froh, dass Sie in der Politik sind und nicht Virologe wurden, weil von dem, was Sie behauptet haben, da kommt einem der Schauer über den Rücken an Falschinformationen zum Virus. Aber Frage war Heumarkt. Problematisch. Das ganze Geschehen ist ein politisches Versagen und am Ende stehen alle dumm da. Wenn es einen Vertrag gibt, dann muss der eingehalten werden. Das ist im Privaten so und es soll auch im Politischen so sein. Und die Stadt Wien hat das Weltkulturerbe als rechtlichen Status. Und wenn es so einen Status gibt, dann kann man nicht ein Projekt freigeben, politisch, das dem Weltkulturerbe-Status widerspricht. Ganz unabhängig davon, ob man es gut findet oder nicht, dass es diesen Status gibt. Nur wenn es dieses Gesetz und diesen rechtlichen Status gibt, muss man sich dran halten. Und da war das der Fehler und das große Defizit in der Politik, so ein Projekt dann auch freizugeben, obwohl es den UNESCO-Weltkulturerbe-Status auch gefährdet und vor allem dann, wie das Projekt auch abgelaufen ist. Nämlich ohne Einbindung und innerhalb der Grünen auch sehr, sehr problematisch, dass es sogar eine Basisabstimmung gab, wo die Grünen dagegen gestimmt haben und trotzdem
im
Gemeinderat eine Mehrheit dafür war. Das ist ein Eingeständnis dafür, dass es echt schlecht gelaufen
ist. Also Sie finden,
ist.
Das ist schlecht gelaufen?
Das ist schade für alle Beteiligten.
Danke. Herr Bürgermeister, Eisläufer oder Nicht-Eisläufer? Also lieber am alten Platz oder lieber am neuen Platz? Heumarkt-Projekt, ja, nein, in welcher Form? Kurz bitte.
Mir als Bürgermeister ist wichtig, dass wir zwei Dinge in Einklang setzen. Das eine ist, dass natürlich das UNESCO-Weltkulturerbe bestehen bleibt und zum zweiten, dass es ein Projekt an diesem Standort gibt, das realisiert werden kann, auch in Abstimmung mit den Vorgaben der UNESCO. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das möglich ist, denn es wird an einem Managementplan gearbeitet, der von der UNESCO vorgegeben worden ist und es ist derzeit ein Gutachten im Laufen, das wir auch abwarten wollen. Und von daher wird man diesen Standort auf jeden Fall neu definieren müssen, denn es sind alle Beteiligten unzufrieden mit der jetzigen Situation. Es ist nicht nur für das Hotel unbefriedigend, es ist für den Wiener Eislaufverein, ein Traditionsunternehmen, nicht befriedigend, nicht fürs Konzerthaus, nicht fürs Akademietheater, nicht für den dritten Bezirk, was die Durchwegung zum Bezirk betrifft. Also von daher wird man diesen Standort auf jeden Fall neu definieren müssen. Und da bin ich sehr dafür, dass man diese beiden Dinge miteinander verbindet, UNESCO Weltkulturerbe und eine Erneuerung dieses Standortes.
Dankeschön. Herr Nepp, Eisläufer.
Ich glaube, unser Standpunkt Eisläufer. Ist seit Jahren klar. Ja, ich bin sogar Eisläufer.
Sind Sie eigentlich ein Eisläufer oder nicht?
Ja. Ich habe selber gespielt am WEV-Platz.
Das ist aber Eishockey, oder?
Eishockey habe ich gespielt, ja. Habe sogar mein erstes Tor geschossen, glaube ich, damals als Fünfjähriger.
Lebt der Tormann noch?
In Erinnerung. Ja, haben wir schon überleben lassen, ja, so fest haben wir damals nicht geschossen. Aber deswegen bin ich auch hier verbunden mit diesem Objekt. Aber unsere politische Position ist klar, dass wir dieses Hochhausprojekt ablehnen und dass wir es grundsätzlich problematisch finden, dass es eben städtebauliche Verträge gibt, die dann gekoppelt werden auch mit Flächenumwidmungen, was eigentlich nicht sein darf, wo man dann auch immer vom Rathaus hört, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber grundsätzlich gibt es hier auch Abhängigkeiten aufgrund dieser städtebaulichen Verträge von beiden Seiten, immer von der Stadt, aber auch von dem, der bauen will. Darum sehe ich grundsätzlich städtebauliche Verträge für sehr skeptisch und problematisch an und würde sie am liebsten auch gesetzlich ändern. Aber konkret zu diesem Projekt kann ich sagen, dass unsere Linie bestehen bleibt, nämlich dass wir dieses Projekt ablehnen.
Danke, Frau Vizebürgermeisterin. Der Herr Wiederkehr hat es angesprochen. In der Wiener Partei hatte Ihre Vorgängerin nicht unbedingt dieselbe Haltung wie die Basis zu dem Projekt. Wie steht die Wiener Partei und wie steht die Vizebürgermeisterin zum derzeitigen Stand des Projektes oder der vielen Projekte?
Erstens einmal kann ich nicht die Zeit zurückdrehen, also, und es ist auch, glaube ich, nicht das Entscheidende, dass wir Vergangenheitsbewältigung machen. Das Wichtige ist, wir Grünen lernen dazu. Wir wollen das Weltkulturerbe erhalten und das Beste aus diesem Ort, aus diesem Bereich hier machen zum Wohle von Wien. Es laufen im Hintergrund einige Gespräche, weil es gibt ja jetzt keine Rechtssicherheit, da laufen ja UVP-Verfahren. Das ist Punkt 1, also da versuchen wir einen konstruktiven Weg zu finden. Und das Zweite ist tatsächlich der Managementplan, der vorgegeben ist. Da arbeiten sehr viele, auch aus meinen Abteilungen, daran, dass sowas auch nie wieder passieren kann.
Herr Finanzminister Punsch und Maroni, des Bundeskanzlers, findet üblicherweise direkt gegenüber des Intercont statt. Ich denke, im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht, obwohl es zum Teil im Freien ist. Was soll in 5 Jahren gegenüber der Punsch und Maroni-Stände stehen? Das, was jetzt hier steht, oder doch was anderes?
Nun, die Frage ist auch, ob es in 5 Jahren noch ein Weltkulturerbe Wien, innere Stadt geben wird. Das ist, glaube ich, die Frage, die uns da alle herumtreibt. Und ich habe mich als Kulturminister vor einigen Jahren intensiv damit beschäftigt, um auch den Dialog zwischen Stadt und UNESCO wieder in Gang zu bringen. War selbst auch in Paris bei der UNESCO und hat dafür geworben, dass man vielleicht es noch mal schafft, eine Einigung zu finden. Alle schönen Worte, die da jetzt gefallen sind, denen muss ich leider eine Absage erteilen. Ich weiß es, die UNESCO wird darauf bestehen, dass die Höhe reduziert wird, sonst wird das Weltkulturerbe verlustig gehen. Das ist ein Faktum. Da kann man jetzt reden vom Managementplan und sonst irgendwas.
Die reduzierte Höhe nochmal reduziert wird.
Wenn es nicht reduziert wird auf die Vorgabe der UNESCO, dann wird sich das nicht ausgehen. Und deswegen gibt es hier ein Planungsversagen. Es ist was genehmigt worden, was nicht genehmigt werden hätte dürfen. Das ist schlecht auch für den Investor. Aber man wird das Weltkulturerbe nur retten können, wenn man bei diesem Projekt sagt, zurück zum Start.
Vielen Dank. Jetzt machen wir noch eine Schlussrunde. Herausforderung für Sie. Ich stelle jeder eine Frage. Bitte antworten Sie in einem Satz. Wer es in einem Satz schafft, bekommt meine Stimme. Werden wir sehen. Ah, Herr Nepp, ich fange mit Ihnen an. Ja? Werden Sie am Wahlabend mehr lachen oder der Herr Strache?
Wir werden mehr lachen, weil wir das Original sind seit über 60 Jahren und sich die Wienerinnen und Wiener darauf verlassen können, dass wir in Zukunft auch weiter rot-weiß-rote patriotische Politik machen.
Puh, da war kein Punkt dazwischen, das war ein Satz.
Waren viele Einsätze hinter. Herr Wiederkehr, Sie würden gerne in Wien mitregieren, dienen sich, was manche überrascht hat, als Koalitionspartner der SPÖ an. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie nach der Wahl in der Regierung sein werden?
Jetzt mal abhängig davon, wie viele auch NEOS wählen und mit NEOS auch den Kindergärten und Schulen eine Stimme geben, der Wirtschaft eine Stimme geben und vor allem dem Kampf gegen Frauenwirtschaft auch in dieser Stadt eine Stimme geben. Wenn wir stark genug werden, kann es sich ausgehen und dann möchte ich auch mitgestalten und ganz genau in dieser Stadt auf die Finger schauen, auch Kontrolle endlich in die Regierung bringen.
Wollen Sie auch Freund werden?
Ohne Frauenwirtschaft, ja.
Bisher haben es alle in einem Satz geschafft. Herr Blümel, Sie sind derzeit Finanzminister. Sie haben gesagt, als Vizebürgermeister würden Sie nach Wien übersiedeln. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, wo Sie im Dezember politisch tätig sein werden? Im Bund oder in Wien?
Je nachdem, wie groß der zusätzliche Zuspruch sein wird, den wir bekommen. Um den bewerben wir uns. Ich glaube, es braucht mehr türkise Politik in Wien. Ich habe gezeigt, dass gemeinsam mit Sebastian Kurz in der Bundesregierung auch viel umgesetzt werden kann für Wien. Und wenn wir da viel Zuspruch erhalten, dann können wir möglichst viel türkise Politik auch umsetzen. Und dann wird man sehen.
Drei Sätze, aber vielleicht waren Strichpunkte dazwischen.
Frau Hebein, es gibt jetzt seit 10 Jahren Rot-Grün in Wien. Ist das ein Erfolgskonzept? Man hat den Eindruck, es beginnt ein bisschen zu kriseln. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie weiter in der Regierung bleiben werden?
Ein Satz. Da ich davon überzeugt bin, dass wir alles tun müssen, dass Wien die lebenswerteste Stadt bleibt, braucht es uns Grünen, weil Wien als Klimahauptstadt und Wien als soziale Hauptstadt ist möglich, gerade in Wien.
Die Latte an Sie liegt hoch, Herr Bürgermeister. Bisher haben es alle in einem Satz, wenn auch in sehr langen Sätzen, geschafft. 3 der hier am Podium Vertretenen würden gern mit Ihnen regieren nach der Wahl. Wer wäre Ihnen denn als Regierungspartner, Regierungspartnerin am liebsten?
Ja, das entscheiden nicht Meinungsforscher, sondern die Wienerinnen und Wiener, und das ist auch gut so.
Das war ganz ein kurzer Satz.
Eine Wahlentscheidung ist damit wieder offen, nachdem es alle in einem Satz geschafft haben. Ich danke Ihnen allen für die Diskussion. Ich danke Ihnen im Publikum. Wir wissen, es ist schwierig, aber das war die einzige Variante, wie wir es unter Corona-Bedingungen geschafft haben. Ich danke Ihnen alle für die Disziplin und fürs Mitdiskutieren.
Ich danke dir. Liebe Eva, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Frau Vizebürgermeisterin, sehr geehrte Herren, danke, dass Sie an einer von bisher 2 Elefantenrunden teilgenommen haben. Es war spannend, es war eine gute Mischung aus Wahlkampf, Konfrontation, aber auch Sachpolitik. Mir ist ein Satz in Erinnerung geblieben. Ich sage jetzt nicht, wer ihn gesagt hat, weil ihn wahrscheinlich jeder hätte sagen können, der schön, aber auch traurig klingt. Das ist der Satz, es gibt kein Vorher. Und der macht mich sehr nachdenklich, macht mich auch ein bisschen traurig, sagt mir umgekehrt, dass die Politik und wir Journalistinnen und Journalisten hart daran arbeiten müssen, dass das nachher ein lebenswertes ist für uns alle, für unsere Kinder und für die Generationen, die nachher kommen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die große Disziplin. Danke, dass Sie gekommen sind.